Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 102. Und Nicky Boy hat es angekündigt, er wollte Matschfuß fahren. Wie schon bei Bocky's Beast hat er den Schwanz eingezogen. Er wusste einfach, ich habe mehr drauf als er. Die Niederlage wäre verheerend gewesen. Ist gar nicht erst erschienen im hohen Norden.
Deswegen ich wollte es nicht aufs Spiel setzen, dass es noch unentschieden steht.
Deswegen habe ich ihm ausführlich vom Matschfuß berichtet. Nicht nur, weil es ein... Ich hatte gute Beine, sagen wir es mal so. Ich habe es ja auch geschrieben, es war nicht nur ein Klaps auf dem Sattel, sondern es war eine Keule auf die Oberschenkel. Ich war wirklich fix und fertig am Ende. Aber es hat riesig viel Spaß gemacht, war eine richtig coole Veranstaltung, die Lasse und Hannes da auf die Beine gestellt haben. Deswegen haben wir da ausführlich drüber gesprochen, haben dann viel über die Wichtigkeit der Offseason gesprochen. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf ist die immens wichtig. Ihr solltet 2 bis 4 Wochen wirklich mal komplett rausnehmen, den Plan sein lassen, ohne Plan trainieren, um dann halt einfach entsprechend motiviert ins Jahr 2025 zu starten. Und dann haben wir einfach noch aufgrund der beeindruckenden Trainingsleistung der Norboys nochmal so einen kurzen Ausblick aufs Kona-Rennen geworfen. Und da ich vor Ort sein werde, haben wir dann auch überlegt, wie kriegen wir das hin, dass ich so ein bisschen vom Hawaiian Spirit rüberbringe. Haben da so 1, 2 Ideen gehabt, Nicky Boy. Habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Also sollte alles drin gewesen sein. Und wenn wir was vergessen haben, hört es doch einfach im Podcast. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wie du Hawaii zu uns allen nach Deutschland bringen wirst in 3 Wochen? 3 Wochen.
3 Wochen.
Ja.
3 Wochen.
Ich würde sagen, jetzt hier schnell rein in die Werbung und dann starten wir direkt mit dem Race Report Matschfuß. Da gibt es ein paar Lacher. Das war wirklich gut.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10. Core PL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10 Core PL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten und ich bin sehr froh, weil jetzt eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt... Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10.
10% Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Drin im Triathlon-Chat. Wie jede Woche. Und Nils, du bist mir noch ein Race Report schuldig, weil wir haben es letzte Woche am Ende angesprochen. Ich habe es nicht zum Matschfuß geschafft, du schon.
Und ich habe da natürlich die ganze Zeit Stories geguckt und so, weil ich richtig FOMO hatte. Ich bin nicht gefahren, weil ich dann zwei kranke Ladies hier zu Hause hatte. Also meine beiden Mädels leider krank geworden und dementsprechend bin ich nicht hochgeballert nach Kiel in den Matsch, um in den Matsch zu spielen. Und dann habe ich gesehen, Sepp Breuer da, Sebastian Kienle da, Nils Görke da und da habe ich mich schon so, da hat's gejuckt, sag ich mal, in den Füßen, also in den Waden und in den Oberschenkeln. Und dann hast du mir ja noch danach geschrieben, Alter, brutale Runde, boah, das hat so Bock gemacht, ich bin so fertig. Und dann war natürlich die FOMO, ist explodiert bei mir. Und ich habe dir direkt geschrieben, hör auf mir jetzt hier was zu schreiben, wir besprechen das alles im Podcast. Dementsprechend will ich jetzt von A bis Z alles wissen, was da in Kiel passiert ist und ich verpasst habe.
Ja, du hast tatsächlich was verpasst. Also du musst auch, ich habe auch ein bisschen, es gab ein bisschen Spott und Häme, weil ich weiß gar nicht, ob du es im Podcast gesagt hast. Auf jeden Fall kamen dann doch einige auf mich zu und die dann gesagt haben, hör, Niki wollte doch eigentlich kommen, wo ist er denn jetzt? Aber ich habe dann gesagt, nee, der hat leider zwei kranke Ladies zu Hause, der kann nicht kommen. Aber es war schon Thema von Anfang an.
Und ja, zu Recht.
Und es war halt wirklich cool. Also es war mega Wetter, strahlender Sonnenschein, irgendwie so eine Temperatur. Ich bin mit Langarmtrikot und Beinling gefahren. Einige sind mit kurzer Hose gefahren. Ich glaube, es waren sogar teilweise welche kurzer. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Man hätte, glaube ich, mit kurzer Hose fahren können, aber es war auch so völlig okay, wie ich gefahren bin. Und du hast es gesagt, das war natürlich auch irgendwie für Hannes und Lasse so ein bisschen so ein Ritterschlag, dass dann ein Sebastian Kienle da angekommen ist, ein Sepp Breuer angekommen ist, die halt einfach auch super geflasht waren, wie schön es da war. Also ich bin nachher mit Sebastian auch die ganze Strecke gefahren, also Sebastian Breuer, Sebastian Kienle hat es zerfetzt tatsächlich, werde ich gleich erzählen, also nicht ihn, Gott sei Dank, das hatte er glaube ich bei seinem allerersten Gravel Race überhaupt, hatte er wirklich einen bösen Sturz, sondern sein Material hat es zerfetzt und auch da habe ich im Nachhinein gedacht, irgendwie ja den richtigen, weil ich hoffe, dass Sebastian noch so ist, dass er dann einfach bei Zip und SRAM anrufen muss und neues Material bekommt, denn er ist wahrscheinlich der Einzige in dem Starterfeld gewesen, der dann nicht 2.500 Euro zerschrotet hat, sondern ich ja, hoffe, es war wirklich nur ein Anruf für ihn, denn das klang böse, also das war schon fies, aber das war natürlich für Lasse und Hannes, die beiden Jungs von Plattfuß, das war schon cool. Ich meine, wenn solche Leute hochkommen, das spricht ja letztendlich für die Veranstaltung. Das Witzige ist, das hat Sepp Breuer mir erzählt, dass Sebi wirklich dachte, dass das ein Rennen ist. Und dass so dieses mit dem Spaßcharakter und ohne Zeitnahme, dass das einfach nur so ein Gravel-Kodex ist, dass man keine offizielle Genehmigung für das Rennen braucht. Aber dass natürlich nach Renncharakter gefahren wird.
Und geil, da war ja genau richtig da.
Er war genau richtig da und es war auch so.
Aber ein paar haben ja auch immer Bock.
Boah, also das da komme ich gleich zu. Also das war härter als Frankfurt auf dem Rad, muss ich sagen. Ich hatte wirklich am Ende kurz vor Kiel, so 15 Kilometer vor Kiel, hatten wir dann nochmal so eine Gravel-Passage, wo wir an der Schwentine lang gefahren sind. Und da hatte ich wirklich an dem einen Anstieg in beiden Oberschenkeln Krampf, so dass ich halt nicht mehr wie getritt fahren konnte, sondern dass ich dann mich hingesetzt habe und mit hoher Trittfrequenz versucht habe, da irgendwie noch die Gruppe zu halten. Und das gab dann auch am Ende bei mir echt noch so ein paar böse Situationen, auf die ich dann gleich auch nochmal eingehen will, weil das so diese klassischen Radfahrer-Atzen waren, die mir dann richtig wehgetan haben. Aber nee, das war so, dass Sepp Breuer sich dann auch schon erstmal, glaube ich, 60 Kilometer oder so eingefahren hat oder 70 Kilometer eingefahren hat. Also kurz vorm Start kamen die dann da angerollt, wurden auch entsprechend gefeiert und dann hat, glaube ich, am Abend Sepp Breuer Screenshot hochgeladen, dass er, glaube ich, 190 Kilometer gefahren ist. Also der ist vorher schon an der Steilküste lang gefahren. Start war ja um 10.30 Uhr. Wie gesagt, super Wetter. Und alle, die noch nicht da waren, muss ich wirklich sagen, das ist ein Event, wo ihr unbedingt mal hin müsst. Das ist ja bei der Lidlbräu-Brauerei so ein kleines Bier, was in Kiel gebraut wird. Also ein super, super Location schon. Mega entspannte Atmosphäre. Die Jungs von Wahoo waren da, hatten dann Zelt, Kurex war da, Bicycle war irgendwie Sponsor, du konntest glaube ich auch Räder, ich weiß gar nicht, ob du Räder leihen konntest, aber es war halt einfach so, Ryzen natürlich, die haben dann guten Kaffee gemacht, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, dass Lennart mitfährt, weil ich ja Lennart beim Beast, bin ich ja zu ihm aufgefahren und habe schon gedacht, ach geil, das wird dann auch so einer sein, der vorne mitballern wird. Aber Lennart hat tatsächlich nur Kaffee gemacht, aber er hat versprochen, dass er nächstes Jahr auch mitfährt. Aber dadurch war natürlich die Kaffeequalität gewährleistet. Also es war halt einfach so mega entspannte, coole Atmosphäre. Und du hast gesehen, alle haben Lust. Es war ja dies Jahr auch so eine Doppelveranstaltung. Und einige sind auch wirklich schon am Samstag gefahren. Die waren dann auch so ein bisschen paniert. Viele sind dann einfach auch nur für den Sonntag gekommen, wo das Wetter deutlich besser war. Und was für mich natürlich total spannend war, ist, dass es nach Howacht und Richtung Silenter See gegangen ist. Und das sind die Strecken, die ich halt immer im Sommer von Hamburg nach Howacht fahre. Also das ist immer so die normale Rennradstrecke beziehungsweise TT-Strecke für mich. Von Hamburg nach Howacht sind das 130 Kilometer. Und jetzt war das so, dass ich dann ja quasi ganz, ganz viele Gravel-Strecken in dem Bereich gefahren bin. Und irgendwann habe ich dann immer gedacht, hey, das kommt dir hier so bekannt vor. Und das waren dann aber Laufrunden von mir, die ich halt laufe, wenn ich da in der Gegend bin. Und das war natürlich total witzig, weil das dann halt immer so ein Déjà-vu war. Und die erste Kaffeepause war dann auch auf dem Parkplatz vom Hessenstein. Das ist ein super gutes Restaurant. Diejenigen von euch, die mal in der Nähe von Howacht sind, an der Ostseeküste, unbedingt im Hessenstein essen. Wirklich sehr, sehr, sehr leckeres Essen. Und da waren wir zum Beispiel diesen Sommer zum 75. Geburtstag meines Schwiegervaters. Und das ist halt irgendwie so absurd, wenn du dann da halt so sitzt. Witzig. Und dann erzählst du Geschichten, wie dein Sohn da oben auf dem Turm, da ist so ein Aussichtsturm, wo du halt einen mega Überblick hast über die ostholsteinische Schweiz. Und da hat dann der Kleine irgendwie mit seinen Cousins Fußbälle runtergeschossen. Und das war dann halt einfach echt auch cool. Und dann die Hauptverpflegungsstelle war dann tatsächlich hinter Howacht, direkt an der Küste. Auch da natürlich unfassbarer Blick auf die Steilküste. Super leckere Currywurst, dann einmal vegane Currywurst und dann auch nochmal Chili Sin Carne. Also das haben die Jungs ja einfach richtig, richtig gut gemacht. Und für mich war es halt cool, weil ich ja früher in Kiel gelebt habe, zum Zeit meines Sportwissenschaftsstudiums und auch der Profizeit, lange nicht mehr da war. Und auch in Kiel super viel passiert ist. Und wir sind dann halt rausgefahren und am Anfang war es dann wirklich so, ja, so ein kontrolliert humanes Rausrollen. Und dann war eine Stelle, wo Autos von vorne kamen, drei Leute aber noch abgebogen sind, ich hinterher gefahren bin und die Gruppe dahinter geblieben ist. So. Und dann waren da so zwei Jungs dabei, die waren irgendwie aus dem Team Keim Pflaume, die hatten beide so diese Rucksäcke auf. Ich weiß nicht, ob es ein Trinkrucksack war oder ob es dieser Überroll.
Im Gravel gibt's ja auch diese Trinkrucksäcke. Ja, da habe ich sogar, warte, ganz kurz, muss ich einen Einschub machen, super witzig. Ich habe gestern ein Video gesehen, da sind Dudes, so Gravel-Dudes im Windkanal gegangen und mit Gravel-Rucksack war schneller.
Ja, weil du halt wahrscheinlich diesen Buckel hast hinten.
Ja, das, mit Gravel-Rucksack, mit Trinkrucksack.
Das wird auch erklären, warum der eine nachher, da komme ich später zu, so fies marschiert ist, weil der einfach eine gute Aerodynamik hatte. Aber die zwei Dudes waren halt im Kai-Flaume-Team. Ich weiß nicht, ob es Trinkrucksack war oder ob es ein Überrollbügel war. Überschlagrollbügel. Überrollbügel. Ist es doch, bei Kai Pflaume ist es doch irgendwie so ein Überrollbügel.
Ja, ein Airbag.
So ein Airbag.
Ja, genau. Aufbläst.
Genau, ja. Wie in der Rallye Paris-Dakar. Auf jeden Fall, die beiden aus dem Team Kai Pflaume haben dann halt die ganze Zeit, sind einfach weitergefahren, so richtig mit Zug. Und dann dachte ich immer so, ey, lass uns doch mal warten. Das macht doch jetzt hier überhaupt keinen Sinn, zu fünf zu fahren. Und die anderen fahren jetzt eine Minute hinter uns, weil sie halt an der Kreuzung warten mussten. Und dann hatten wir auch noch relativ gute Ampelphasen aus Kiel raus. Also es war dann oft so, dass wir noch bei Grün rüber sind an der Hauptstraße, dann ist es auf Rot umgesprungen. Und mir war schon klar, irgendwann kommt von hinten halt der Express, weil die werden genervt gewesen sein, dass sie halt nicht vorne waren. Und dann war es auch tatsächlich so, dass irgendwann dann Sevi vorbeigezogen kam und ich dann gleich hinten ran. Dann kam Sepp Breuer und dahinter, direkt an Sepps Hinterrad, war dann Erwin. Erwin ist ein Kumpel von uns, der jetzt auch beim Beast mitgemacht hat, der super viel Gravel fährt. Und Erwin war echt an dem Tag so ein Terrorist, das war so ein Taliban, alter Schwede, der hat so viel Alarm gemacht und so viel Wattbomben gezündet, das war wirklich unvorstellbar und zwischenzeitlich habe ich ihn auch richtig verflucht. Und dann hat sich natürlich aussortiert, dann sind wir auch wirklich nicht schlau in Zweierreihe, teilweise so ganz enge Straßen, wo du so denkst, ey, wenn jetzt einer von vorne kommt. Aber die Schutzengel waren uns wohlgesonnen. Es war immer so, dass die Autos von vorne kamen, wenn wir dann gerade ausgefahren sind. Also es waren so 10, 15 Harakiri-Minuten. Und dann ging es in so einen längeren Anstieg rein und dann hat Sebi seine Attacke gezündet. Und dann meinte auch noch so ein Radfahrer, der glaube ich für Kiel auch fährt, der hatte so ein Kieler Radsporttrikot an, auch saufit, der meinte dann, jetzt geht's einen Kilometer hoch. Und dann ist Sebi halt vorgefahren, an zweiter Position war der Radfahrer, an dritter Position war Sepp Breuer und ich an vierter Position. Und dann war das wirklich so, wo ich gedacht habe, Alter, was machst du hier? Das war halt voll Anschlag. Und dann so nach 600-700 Metern Anstieg habe ich gedacht, das ist nicht das, weswegen ich hierher gekommen bin. Ich wollte irgendwie so einen coolen Sonntag mit Buddies haben, wollte schon auch so ein bisschen mit Zug fahren, aber das war halt einfach, das war wirklich, das war so, weiß ich nicht, so stelle ich mir.
All out.
Das war all out, das war wirklich all out. Ich habe danach mit Sepp Breuer gesprochen, der hatte 3 Minuten an dem Anstieg über 500 Watt. Also dann kannst du dir vorstellen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Dann habe ich mich irgendwann nach hinten umgedreht und habe Erwin gesehen, der war dann auch direkt an meinem Hinterrad. Und dann meinte ich, Erwin, das habe ich hier nicht gebucht. Und dann meinte er, nee, lass uns mal reißen. Ich hätte auch nicht länger weiterfahren können. Und da waren dann auch nur noch, keine Ahnung, 3, 4 andere hinter uns. Und dann haben wir die 3 halt fahren lassen. Und dann ging es in so ein Waldstück rein. Dann wurde das Ganze wieder so ein bisschen humaner. Aber wir sind natürlich mit Zug weitergefahren, weil wir dann auch nur noch zu 5 waren. Und dann war halt eine Stelle, wo die 3 sich wohl verfahren haben. Wir sind dann links abgebogen. Das war halt echt so ein dunkles Waldstück. Und dann kamen dann die 3 irgendwann von rechts und sind dann vor uns in den Weg reingefahren. Dann ging es bergab relativ schnell. Und auf einmal hat das halt geknallt. Und dann hatte Sebi halt einen wirklich fetten Ast, ich glaube ins Hinterrad, und ich weiß nicht, ob sie ihm das Hinterrad nur zerfetzt hat oder Hinterrad und Schaltwerk oder so. Auf jeden Fall war ganz, ganz klar, der Ironman Champ von 2014 wird nicht weiterfahren können. War dann auch wieder ganz witzig. Ich weiß nicht, ob es Lasse oder Hannes war. Ich kann die 2 ja nie auseinanderhalten. Ich weiß immer nicht, wer ist. So, und dann hat auch einer gesagt, dass Sebi wirklich, das war genau da, wo du schlechten Handyempfang hattest und wo es auch richtig schwer war, um hinzukommen, ihn abzuholen. Also es war wirklich so eine total undankbare Stelle. Und Sepp Breuer ist dann gleich da geblieben, der eine Radfahrer auch. Und dann waren wir zu 4 noch und dann hat Erwin halt irgendwann so eine Führung übernommen, wo der dann auch, weiß ich nicht, so für 10 Minuten, ich hatte gerade vorher mir einen Riegel reingehauen, ich hatte keine Gels mehr und habe mir dann einen Riegel genommen und wollte kauen, und dann ist aber Erwin so marschiert, dass ich überhaupt keine Puste hatte zu kauen. Und ich hing dann so am Hinterrad, hab mich so klein gemacht, war in dritter Position und hab dann immer versucht, ich wusste, ich brauche Energie, die erste Stunde war um, und hatte aber so die Pampe im Mund, das war halt auch ein Powerbar, und dann habe ich den immer schon so bäh, bäh, so halb rausgespuckt, damit ich einfach mehr Raum hatte, um Luft zu haben. Musste irgendwie auch lachen, weil das so eine skurrile Situation war. Ich wollte ja eigentlich Spaß haben, aber ich wollte halt auch die Gruppe nicht reißen lassen. Und dann irgendwann großartig. Ist Erwin so rausgegangen. Ich so, sag mal, Erwin, was machst du denn da? Und dann waren wir trotzdem noch, glaube ich, zu 4 oder zu 5. Auf jeden Fall war das dann halt so eine Bromance, die sich dann entwickelt hat. Halt Jonas war das, glaube ich, der Ruderer. Auch so ein unfassbarer Typ. Ja, irgendwann bei einer Pause habe ich dann gefragt, ich so, sag mal, was fährst du hier eigentlich die ganze Zeit für Watt? Weil das halt so eine krasse Maschine war. Und dann meinte ich so, du wiegst doch mindestens 85 Kilo. Und dann lachte er so. Dann meinte er, kannst du noch mal 10 raufpacken. Und dann habe ich mir aber die Oberschenkel angeguckt. Und dann konntest du da wirklich pro Oberschenkel noch mal 5 Kilo dazu packen. Also der Typ ist da 100% den Matschfuß mit über 300 Watt gefahren. Das war echt auch ein cooler Typ. Und waren halt einfach, das war wirklich so eine witzige Truppe. Und mit der sind wir dann weitergefahren. Haben dann halt beim Hessenstein erstmal noch einen schönen Espresso getrunken. Dann kam von hinten Sepp Breuer und der andere starke Radfahrer. Und ab da an waren wir, glaube ich, eine 6er oder 7er Gruppe. Und dann haben wir halt Pause gemacht, nachher auch die richtige Pause, schön Currywurst gegessen und wollten dann aber relativ schnell dann auch weiter. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich in so einer Spaßkonstellation gewesen wäre, hätte man noch länger Pause gemacht. Aber wir wollten dann halt weiter. Und das war dann auch fies, dann waren halt die ersten 500 Meter bis 1 Kilometer waren halt wirklich Strandsand. Also weißt du, so ganz weicher Strandsand. Mhm. Und das, nachdem du vorher schon gut marschiert bist, eine halbe Stunde oder 20 Minuten saßt und dann halt weiter.
Oh, das tut richtig weh. Ganz, Alter, diese ganz, Pause immer dann.
Ganz, ganz fies.
Also 5 Minuten Auffüllpause ist ja immer okay, so, ne? Aber alles, wo so bei mir zumindest über 15 Minuten, wo du vom Rad bist, ist... Ja. Dann wieder loszufahren, und wenn dann sowas kommt, ich spüre es gerade
genau,
in meinen Oberschenkeln.
Richtig eklig.
Das ist dann richtig, richtig fies.
Richtig eklig, und dann halt weiter, und dann hat sich aber halt so die Gruppe gefunden und dann sind wir dann so lang marschiert, und das war halt witzig, weil das teilweise Straßenabschnitte waren, die ich dann, wie gesagt, halt auch immer im Sommer viel fahre. Dadurch konnte ich das einigermaßen einschätzen, und dann bin ich auch mal wieder eine Führung gefahren, und dann kam dann irgendwann Sepp und meinte, meinst du, wir können hier mal so eine kurze Pinkelpause machen? Weil das war so schnell, dass selbst Sepp, wenn er angehalten hätte und gepinkelt hätte, das Loch nicht mehr hätte zufahren können. Also so sind wir halt marschiert. Und dann haben wir halt kollektiv irgendwie Pinkelpause gemacht. Und dann ist schon einer an uns vorbeigefahren, der auch echt fit aussah. Der ist aber einfach so stumpf an uns vorbeigefahren und ist dann so vorgefahren, wir dann weitergefahren. Und es war halt die ganze Zeit echt so ein fieses Standgas drauf, so ein Fritz-Ferner-Standgas. So war das halt die ganze Zeit.
Ja, ja, ja.
Und da habe ich schon gesehen, wir kommen dem Typ gar nicht mehr näher. Und dann haben wir ihn irgendwann eingeholt in so einem Anstieg. Da haben wir dann einen unserer Truppe verloren, das haben wir aber gar nicht so richtig gemerkt. Und dann hat Erwin irgendwann richtig am Horn gezogen. Und dann habe ich schon gedacht, boah, Alter, das ist noch richtig lang. Das waren halt immer noch 40, 50 Kilometer. Und ich war halt echt schon leer. Ich meine, das waren halt 120 Kilometer. Und dann kam aber, Gott sei Dank, kam dann Sepp von hinten, der ist ja, wie gesagt, vorher schon 60 Kilometer gefahren und der war dann wahrscheinlich auch nicht mehr so 100% frisch. Und dann meinte er so, fahren wir jetzt hier schon.
Der ist auch einen Tag vorher schon gefahren, ne?
Genau, genau. Aber der Erwin auch. Also das muss man auch dazu sagen. Erwin ist beide Tage gefahren. Und dann meinte dann selbst so, sag mal, fahren wir jetzt hier eigentlich Finale oder was ist das? Und dann habe ich dann so, Erwin, fahren wir hier Finale oder was ist los? Und dann wurde sofort wieder ein bisschen rausgenommen, was dann ganz dankbar war. Und dann hatte Erwin einen Platten. Und dann haben wir natürlich alle angehalten. Das ist ja auch echt einfach so ein cooles Miteinander. Und dann kamen die beiden aus dem Team Kai Pflaume mit den Rucksäcken vorbeigefahren, die auch ganz am Anfang schon gefahren sind. Und die sind auch echt gut mit Zug gefahren. Wir haben dann geflickt. Und dann kam auch der Einzelne nochmal, den haben wir eingeholt. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich so, ey, fahr doch lieber mit der Gruppe mit. Das macht doch viel mehr Spaß, weil der saß auch super gut auf dem Rad, hatte auch so ein richtig schönes BMC Gravel-Bike. Und dann war die Gruppe, die lief dann halt einfach. Die lief halt richtig gut. Und dann haben wir diese beiden aus dem Team Rucksack wieder eingeholt. Und dann ist der eine von denen, weißt du, das war irgendwie so ein Gentleman's Agreement, weil wir sind ja die ganze Zeit schon zusammen gefahren und jeder hat dann mal so einen Moment, wo es besser ging, wo es schlechter ging. Also die Momente, wo es besser ging, hatte ich nicht mehr. Ich hatte nur noch die Momente, wo es schlechter ging und habe irgendwie gedacht, oh, du musst immer diese Gruppe halten. Ich war immer saufroh, wenn es halt mal wieder auf so einen Straßenabschnitt ging, weil dann konntest du halt einfach gut hinterherfahren und jede Gravel-Passage tat richtig weh. Und der eine Dude, der ist dann immer so, weißt du, jeden Anstieg ist er dann immer so 5 Meter vorgefahren. Also der hatte Monsterdruck, aber der hat mich so getriggert, weil ich halt selber schon so am Limit war. Und witzigerweise, der hat aber jeden so getriggert. Und das war so ein Typ, das habe ich immer, und das richtet sich gar nicht gegen ihn, wenn er jetzt den Podcast hörst. Du kennst die Situation, dass du morgens so ein Easy Ride machen willst. Ganz früh morgens, du fährst los, willst ein Easy Ride machen. Und dann kommen diese Commuter, die zur Arbeit fahren und die diese Warnweste aufhaben und die über dem Helm so einen gelben Neonüberzug haben und die an dir vorbeifahren und so diese 2-3 km/h zu schnell fahren und die dich aber so triggern, dass du denkst, nee, da fahre ich mit. Kennst du, diesen Typ kennst du doch, oder? Ja, so Haare an den Beinen.
Manchmal auf dem E-Bike.
Nee. Das, weil die Jungs haben ja was drauf. Man unterschätzt sie, weil sie halt nicht so aussehen, aber sie haben ja was drauf. Kein E-Bike. Und dann fahren die da.
Nee, die gibt's ja wenig so in Köln. Die sind mir noch nicht begegnet.
Oh, die gibt es in Hamburg. Also,
wenn dann immer so einer mit E-Bike oder so.
Nee. In Hamburg hast du die. Und die fahren dann mit so einem Rad, was auch irgendwie so völlig versifft ist, fahren die dann zur Arbeit und können richtig marschieren. Und du denkst so, es ist ja auch total bescheuert, dass man sich von so einer Warnweste, die ja sogar Sinn macht, triggern lässt und vor allem auch diesem neongelben Helmüberzug. Das ist ja auch Sinn, wenn du zur Arbeit fährst, weil du dort einfach gesehen wirst. Aber was so den Style anbelangt, geht das natürlich nicht. Und dann denkst du so, Alter, nee, der Typ kann doch nicht so schnell fahren wie ich. Das kann gar nicht wahr sein. Und dann vergisst du total, dass du eigentlich nur locker fahren willst. Und dann fährst du mit dem mit und du merkst einfach, alter Schwede. Und du fährst dann auch Straße.
Der ist stärker.
Er fährt teilweise auf dem Radweg und fährt dann auf dem Radweg genauso schnell wie du oder sogar noch schneller. Und so ein Typ war das halt. Und oh, der hat mich so getriggert. Und dann ist der dann auch, die Strecken sind ja nicht ausgeschildert, sondern du fährst ja einfach nur nach Komoot. Und dann ist er dann teilweise auch so mal ganz klar geradeaus und dann ist er dann Vollgas rechts abgebogen und alle so kurz, hey, was macht er denn jetzt? Okay, weiter geradeaus. Und dann kommt er 5 Minuten später, ist er hinter dir in so einer Engpassage und ballert dann an dir vorbei, schickt dich halt fast aufs Feld und du denkst so, ey, was machst du denn da? Und er hat wirklich bis zum Ende, selbst als wir noch schon in der Stadt Kiel waren, hat er voll durchgezogen. Und wir waren alle nachher so, und alle waren genervt, weil das vorher irgendwie so cool gelaufen ist. Und ich meine, wir sind dann alle nachher aufgerollt in den Parkplatz und das war auch mit ihm cool. Aber der hat nachher richtig Alarm gemacht. So, jede Ampel umgesprungen auf grün, er rein ins Pedal und weiter Vollgas. Aber das hat halt an sich so Bock gemacht. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Die Truppe war halt mega cool, weil du findest dich dann ja irgendwie über diese 120 Kilometer.
Ja.
Und wir hatten nachher auch, also Erwin ist ein bisschen schwerer als ich, aber jetzt nicht viel schwerer als ich. Ich habe ja kein Watt am Rad. Gut, Erwin ist auch mehr vorne gefahren als ich, aber trotzdem. Und Erwin hatte, glaube ich, 250 Watt im Schnitt. Und ich würde sagen, dass Erwin wahrscheinlich so, weiß ich nicht, ja, 73, 72 Kilo wiegt oder so und wir hatten halt einen 29er Schnitt über diese 120 Kilometer mit 1000 Kilometern.
Ja. Also das war Gravel richtig. Gravel und alles.
Alter, das war Bambule. Das war auch so, dass ich nachts dann mit Restless Legs aufgewacht bin, weil mir halt die Oberschenkel so wehtaten.
Echt?
Aber also du
ich
hast...
Ich seh schon, Nils.
Du hast was verpasst.
Das war dein Saisonhighlight.
Ja.
Das war dein Saisonhöhepunkt. Von der Form her, von dem, wie du dir einen eingeschenkt hast und so.
Vom Einschenken her safe. Vom Einschenken her safe.
Das war dein Tag.
Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und da habe ich auch gedacht, das sind auch so muss auch das S-Grail sein, glaube ich. Also so vom
ja, das ist genau so. Oh. Das ist ja, ich bin ja beides schon gefahren. S-Grail ist genauso. S-Grail ist halt nur richtig, richtig fies, weil jetzt überleg dir mal, S-Grail kommst du nämlich auch mit so einer Gruppe und du willst eigentlich gar nicht so hart, aber das läuft dann und du kommst genauso, wie du jetzt in Kiel reingerollt bist.
Und da musst du noch
in die
laufen.
Wechselzone. Und da musst du laufen. Und das ist so ein Trail, wo es 5 Kilometer hoch geht, aber so richtig hoch und dann wieder bergab. So, und das ist genau das. Aber so von der, wie du dich fühlst währenddessen, ist genau das Gleiche. Ich habe ja auch, ich bin ja schon 2-mal Matschfuß gefahren und bei mir steht Spring Edition auch wieder ganz dick im Kalender schon mal für nächstes Jahr. Ich hoffe bei dir auch jetzt.
Unbedingt.
Dass wir zusammenfahren können. Und das ist genau dieses Ding. Ich habe es aber immer ein bisschen cleverer gemacht. Johann war ja auch immer so dabei und wir sind am Anfang auch immer mitgeballert, aber bis zu dieser Verpflegung, wir haben dann wirklich immer eine Stunde da gesessen oder so und richtig viel Kaffee, Kuchen und so in uns reingekippt, dass dann die ganz schnell schon wieder weg waren und dann wir nur noch selber gefahren sind, meistens dann irgendwie so zu zweit, aber halt auch so, dass ja, irgendwie hat er halt dann immer Druck und Bock und drückt noch drauf und es ist immer auch ein bisschen zu hart. Und locker fährt man dann doch nicht. Man sammelt dann ja wieder Leute ein und gibt dann, wenn man die überholt, noch mehr Gas, wenn man dann vorbeiballern will. Also das ist so, ist kein Race, aber doch irgendwie ein Race, ne?
Doch, voll.
Also das ist schon so eine richtig geile Veranstaltung. Und gerade den Typen, wo du erzählt hast, der bis Kiel reingezogen, der hatte wahrscheinlich einfach einen No-Chain-Day.
Ja, nein, der war halt einfach auch fit. Also das muss man halt auch sagen. Also sie waren halt alle fit. Also ganz klar, weil wenn du das fährst, so eine Strecke mit dem Dampf. Aber genau, was du gesagt hast, das Coole ist ja dann auch bei diesen Veranstaltungen, dass sich irgendwie so diese Gruppe findet. Und das war auch so, das war ganz klar, dass wir irgendwie auch alle zusammen weiterfahren. Also du wolltest sie auch irgendwie nicht im Stich lassen, hast aber selber auch gedacht, ah nee, und, also das war schon richtig, richtig cool. Und wie du gesagt hast, also da bin ich, wenn ich hier bin, safe dabei und wirklich diejenigen von euch, die noch nicht dabei waren. Also ich glaube, es lohnt sich auch, gut, jetzt so wie Sebi und Sepp Breuer aus dem Frankfurter Raum. Das war natürlich schon krass, weil du einfach lange fahren musstest. Aber durch diesen Double Day hat sich das halt auch gelohnt. Und Sepp war halt auch total geflasht, weil er ja die Ostseeküste zum Beispiel gar nicht kannte. Und das war wirklich,
die kenne ich auch nicht. Deswegen ärgere ich mich auch so, dass ich da war mit der Steilküste und so.
Ja, das ist, aber das ist ja
das. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh Mann.
Und das ist ja das, was ich dir auch immer sag, was ja auch so bei den Summer Rides so Bock macht, wenn du von Hamburg nach Scharbeutz und zurück und gerade Hohe Wacht ist irgendwie nochmal so ein bisschen was anderes, weil es weniger touristisch ist als die ganze Ecke um Scharbeutz und Timmendorf. Oder zumindest nicht so geballt touristisch ist. Und das ist halt einfach richtig, richtig schön. Und da ist Gravel natürlich auch nochmal cool, weil du dann halt einfach die Wege fährst, die du mit der Straße nicht fahren kannst. Und das ist wirklich, also diejenigen von euch, die das noch nicht gefahren sind, unbedingt machen, weil halt einfach dieser Charakter des Rennens, wollte ich jetzt gerade sagen, es ist ja kein Rennen, aber so dieses Miteinander Sport machen. Und da habe ich auch im Nachgang drüber nachgedacht, ein bisschen war Bocky's Beast so, was, also natürlich war das noch mehr Rennen, aber so vom Spirit her fühlte sich das irgendwie ganz ähnlich an. Und das ist eigentlich so das, was es braucht, um Triathlon wirklich als Hobby zu machen, weil du halt, weil es egal ist. Es gibt halt keine Siegerehrung, es gibt keine Teilnehmerliste oder hier Zeitliste, Resultlist, gibt es nicht, sondern es weiß keiner. Du kannst nicht danach sagen, oh, guck mal hier, ich bin als Dritter reingerollt. Es interessiert letztendlich auch irgendwie keinen. Natürlich freust du dich und wie gesagt, fährst mit Krämpfen in den Oberschenkeln hinterher, weil du willst die Gruppe nicht reißen lassen. Aber auch, weil du weißt, ich muss ja sonst 15 Kilometer alleine fahren. Das willst du ja auch nicht. Aber weil du halt einfach auch Bock hast, natürlich dabei zu bleiben. Aber am Ende interessiert es halt keinen. Und dann sitzt du da beim Bier und das ist wirklich, das wäre so eine Art von Rennen, die halt im Triathlon fehlt. Also du hast es gesagt, wahrscheinlich ist S-Grail so. Aber
ja, das, aber gibt's auch Ergebnislisten?
Ja, das müsste man dann vielleicht sogar noch weglassen. Aber ist ja auch letztendlich.
Oder, warte, gibt's da eine? Ich jetzt bevor ich Blödsinn erzähle, weiß ich gerade gar nicht.
Weil schon in dem Moment, nee, wo du halt einfach keine Startnummer hast oder auch keine Startnummer kannst du ja, dass du halt dabei bist, aber dass du halt keinen Chip hast und ist völlig egal, ist wie schnell oder wie langsam bist du. Und das ist wirklich, also es hat so Bock gemacht. Du hast dir tierisch an eingeschenkt, wachst nachts mit Restless Legs auf, hast eine richtig gute Zeit mit Buddies gehabt, hast Leute kennengelernt, die du vorher nicht kanntest, währenddessen coole Gespräche geführt, wenn du sprechen konntest und nicht gerade deinen Riegel, den du essen wolltest, ausspucken musst, weil irgendeiner gerade so am Horn zieht. Und was halt auch sehr witzig war dann auch, das ist ja auch wirklich so beim Graveln, kommt jetzt natürlich auch gerade Herbst mit der niedrig stehenden Sonne. Wir sind dann teilweise auch die Abfahrten runtergezogen. Das war auch so eine Situation, wo Sebi sich das Hinterrad zerfetzt hat. Wobei ich glaube, die Abfahrt kam dann später. Aber du siehst ja gar nichts. Und dann knallst du da so Abfahrten runter und denkst, Alter, wenn da jetzt irgendwie so ein Riesenstein liegt, das kannst du ja gar nicht sehen, weil es halt so im Schatten ist und sowas alles. Und da mache ich dann irgendwann noch zu Erwin, weil Erwin halt relativ viel gravelt. Ich sag mal, Erwin, so richtig schlau da so die Abfahrten so runterknallen und nicht richtig was sehen. Wie machst du das denn? Muss einfach auf Gehör fahren. Wenn sich das gut anhört und das nicht knallt, dann kannst du da auch runterfahren. Immer nur gefährlich ist es, wenn es irgendwie knallt oder du halt hörst, dass ein Ast bricht oder so. Aber das ist schon, also es hat wirklich richtig, richtig Bock gemacht. Und also ich bin safe dabei, wenn das zeitlich hinhaut. Und ich kann wirklich nur jedem die absolute Empfehlung aussprechen. Also da haben Hannes und Lasse echt ein richtig, richtig cooles Event auf die Beine gestellt. Und Kiel ist halt auch mittlerweile richtig schön, muss ich sagen. Also du kannst auch zum Radfahren, hat sich da unglaublich viel verändert. Die haben so Velorouten gebaut, dass du richtig gut aus der Stadt rauskommst. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Und wenn das wieder so eine Zwei-Tages-Edition ist, würde ich echt sagen, ballert freitags nach Kiel, bleibt am besten noch bis Montag, sucht euch irgendwie ein schönes Hotel. Kiel ist auch wirklich kein teures Pflaster, also wenn man sich da früh kümmert, kriegt man das gut hin. Und das ist halt einfach ein super, super nettes Event, was wirklich jetzt schon Kultcharakter hat, obwohl es das ja erst, weiß ich nicht, seit wann gibt es das, 3-4 Jahre oder so. Also wirklich so, ja. Mega, mega cool.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Hat echt Bock gemacht. Hast was ja, verpasst? Voll.
Ich glaube, Spring Edition ist nur ein Tag. Also war es zumindest die letzten Jahre immer, wo ich da war. Aber das reicht auch, weil wie du sagst, wenn man das so angeht, wacht man eh mit Restless Legs auf in der Nacht. Aber es ist genau, was du beschrieben hast, das habe ich so noch gar nicht, habe ich so schon gesehen, aber noch gar nicht so 1000%ig bewusst. Und das Ashgrey war genau so. Das ist das perfekte, in Anführungsstrichen, Race oder Event, es ist ja ein Event eigentlich, für so Hobby ist. Mhm. Also so dieses Ding, es ist egal, die Ergebnisse, und selbst wenn dann du fährst da mit und schenkst dir voll einen ein, du musst ja nicht 15 Minuten alleine fahren, du musst nur 5 Minuten warten irgendwo im Wald, dann kommt die nächste Gruppe von hinten und fährst mit denen mit. Und es sind auch welche, die einfach das als lockere Sonntagsausfahrt mitfahren und wirklich da einen 20er Schnitt fahren. Also Großteil, das ist für jeden was dabei.
Der Großteil.
Und du findest, ja, genau. Du findest für jeden was ist da was dabei. So einfach quatschen, geile Zeit haben. Und du kannst auch racen und dann nach der Hälfte an der Verpflegung chillst du einfach und fährst mit einer Easy-Gruppe weiter, wenn du merkst, du hast heute keinen No-Chain-Day oder schon Krämpfe in den Oberschenkel oder bist halt einfach leer gefahren, weil du den Riegel nicht essen konntest und den mal ausspucken musstest, weil das Tempo zu hart ist. Und dafür ist es halt genau perfekt, ne? Und das war beim S-Grail 1:1 genauso. Es hieß sogar auch im Vorhinein ja immer beim S-Grail, der Erste im Ziel ist der erste Verlierer. und das ist ja eigentlich ganz geil. Und das passt dieser Vibe, das fasst das ganz gut zusammen. Und das wusste man auch und hat auch gesagt so, nee, ich will auf gar keinen Fall gewinnen. Aber trotzdem, ich habe mich komplett aus dem Leben gebeamt dann. Natürlich war ich nicht fit. Ich war einfach nicht fit. Ich würde es halt wirklich gerne mal richtig fit machen, dass du auch so gefühlt Kontrolle hast. Also ähnlich wie jetzt bei dir war es ja, du hattest noch wenigstens eine vernünftige Form.
Klar.
Aber da fehlen halt dann auch nochmal 10-15% dafür, dass du das dann auch richtig genießen kannst oder selber auch mal eine Attacke setzen kannst irgendwo und da mitspielst. Und das ist halt eigentlich so das, was ich nächstes Jahr voll gern mehr machen würde. So solche Art von Events, weil.
Aber gibt es ja nicht viel. Das ist ja das.
Nee, gibt es nicht viel. Halt das ist so das Problem. Ist. Aber, ja, deswegen streiche ich die schon groß rot in meinem Kalender an. Also S-Grail, Mudshoe Spring Edition, Bocky's Beast, hätte ich auch Bock drauf nach den Erzählungen von dir. Klar gibt's dann da Zeitnahmen und so, aber es hat ja auch so ein bisschen die Vibes gehabt, hast du gesagt.
Voll, absolut.
Und das ist so dieses Ding, wo ich denke, wenn es im Training dann geil läuft, ist auch voll geil, weil dann kannst du da halt auch mal eine Attacke setzen. Und wenn es halt nicht geil läuft im Training, ist es auch egal, weil dann nicht irgendwie so, oh, guck mal, jetzt Ironman gemacht und nur irgendwie, keine Ahnung, hast jetzt voll lang gebraucht und bist voll weit weg von deiner Bestzeit. So. Und dann, das ist ja auch währenddessen, während du es machst. Klar, Frankfurt hat mir jetzt auch mega Spaß gemacht, weil ich halt dachte, dass ich viel schlechter bin, als ich dann am Ende war. Und dann war es halt auch geil. Und hat auch vor allem das Radfahren einfach richtig Bock gemacht, aber beim Laufen hinten raus halt überhaupt nicht mehr. und solche Events, die einfach so eine Länge haben, die du auch in Anführungsstrichen nur halb fit oder nur mit ein bisschen Training trotzdem gut durchkriegst, die dann trotzdem natürlich mega wehtun. Und aber das ist eh, wenn du richtig fit bist, tut's auch weh, weil du halt weiter vorne fährst und richtig Gas gibst. Das ist egal, aber es ist so, du kommst halt an, hast Spaß und musst dir nicht Gedanken machen über eine Endzeit und was da jetzt irgendwie anders denkt, was du selber denkst, wie viel der Platz du jetzt geworden bist. Und solche Events muss es viel mehr geben, meiner Meinung nach.
Absolut.
Wenn du wirklich so Ausdauersport als Hobby wirklich siehst. Und dieses Racen hat natürlich absolut seine Berechtigung. Und es gibt nichts Geileres noch vom Gefühl, als richtig fit zu sein, eine PB zu machen und so, da kannst du dir richtig Träume erfüllen. Aber dann muss es auch so, wenn du mal nicht die Zeit oder die Kapazitäten im Kopf hast, wegen Familie, Arbeit, Motivation, gibt ja verschiedene Gründe. Wenn du das mal nicht hast, dass du dann aber trotzdem sagen kannst, ja, ich melde mich bei 2, 3 so Events an, um im Training täglich auch ein bisschen am Ball zu bleiben und nicht irgendwie in dieses lethargische, ich mache nichts zu verfallen, was ja bei mir nach immer den großen Sachen war, nach 2022, nach dem Project und so, wo ich ja wirklich mal ein Jahr so wenig Sport gemacht habe in meinem Leben wie vorher nie, seitdem ich 10 war oder 12 war oder sowas, keine Ahnung. Und das ist ja so eine Sache, was ich da auch gemerkt habe, wenn du so ein Projekt angehst wie das PB oder du hattest das, ich weiß nicht, ob es im vorletzten Podcast war oder im vorvorletzten irgendwann mit Ruben erzählt, wo er einfach jetzt in Rot diese absolute weltfantastische, krasse Zeit rausgehauen hat und er dann noch irgendwie Frankfurt machen wollte, das machen wollte, das machen wollte und alles gecancelt hat, weil er einfach komplett durch war vom Körperlichen, vom Mentalen, alles, weil ihm das alles abverlangt hat, die Vorbereitung und vor allen Dingen auch das Race und diese PB zu erreichen und dann so eine Zeit zu haben und irgendwie so eine krasse Bestzeit zu erreichen, das macht ja was mit einem. Das ist einfach saugeil. Aber danach brauchst du auch wieder so ein bisschen, also die wenigstens können solche Leistungen ja Jahr für Jahr wieder reproduzieren. So, dann bist du ja schon fast im Profibereich irgendwie. Und dafür finde ich, sind diese Events, also mein Plädoyer jetzt zu Ende für diese Events und das, wenn irgendwer Bock hat, sowas zu veranstalten, macht es. Ich glaube, das hat einen absoluten Erfolg. Und das ist ja auch, sieht man ja auch bei Matschus oder beim S-Grade, die Dinger sind ja voll.
Ja, total. Also ich glaube, es geht tatsächlich auch nur beim Graveln, also weil ich glaube, was ganz viel auch wirklich ausmacht, ist, dass du halt einfach in der Gruppe unterwegs bist und dass du diesen Wechsel hast zwischen, du ballerst mal ein bisschen.
Aber kannst ja Windschattenfreigabe machen und Roadbike, nicht TT-Bike.
Das für könntest so eine du auch machen. Das könntest so. Du auch machen.
Das wäre mal auch so, weißt du? 1:09 schwimmen und dann darfst du Gruppe fahren, hast irgendwie ein Rennrad und dann gehst du irgendwie danach noch laufen und dann entwickeln sich auch diese Gruppendynamiken. Du sprichst mal untereinander eher wie so eine RTF halt. Oder noch geiler wäre natürlich, wenn das dann trotzdem auf gesperrten Strecken ist.
Ja, aber das ist dann halt wieder natürlich aufwandsmäßig ein Riesending. Weißt du, das ist ja so, dann musst du halt
gleich. Ich darf ja wohl träumen.
Ja, im Traum ab. Absolut, absolut, ganz klar. Das wäre natürlich das Stimme. Aber dann hast du auch danach wieder dann so dieses, dann hast du auch wieder diese, beim Laufen nachher auch dann wieder so eine normale Strecke vermutlich. Ich meine, das war ja auch letztendlich bei Bockys
dieses. Aber ich glaube, dass sich dann viel was entwickelt. Das ist ja beim S-Grail auch so. Ob du eine normale Strecke hast oder nicht, aber auch so, wenn du in der Gruppe fährst und dann mal quatscht und so, dann ist ja auch so, dann sprichst du mal drüber, wie läufst denn du gleich und so, und dann findest du wahrscheinlich auch ein paar, die so, ich bin nicht so gut beim Laufen oder ja, ich will jetzt nochmal einen raushauen oder so. Da findest du ja bestimmt auch dann in so Gruppen so Gleichgesinnte, mit denen du dann auch wieder auf der Laufstrecke gemeinsame Sachen noch machen kannst. Und ich glaube, dann nimmst du so dieses komplette Individualding irgendwie so ein bisschen da raus und hast du mehr dieses Miteinander. Wie du gesagt, du hast so schön beschrieben eben so, es war dann ganz klar, ihr fahrt in der Gruppe weiter und macht gemeinsam Pause und findet einen Konsens, wenn es weitergeht. So, und fahrt auch in dieser Konstellation weiter und so. Man will die Leute dann auch wieder mit durchnehmen, mit denen man irgendwie die sich gefunden haben.
Ja, voll. Ja, das ist wirklich cool. Also muss ich echt sagen. Und auch genau wie du gesagt hast, halt dieses Hobbymäßig, du bleibst dann noch so ein bisschen dran. Ich meine, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich einfach für mich realisiert habe, ich brauche die Bewegung. Wenn ich halt nicht 3-4 Mal pro Woche Sport mache, dann geht's mir halt einfach nicht gut, weil ich halt ja mittlerweile wirklich auch viel Zeit am Rechner verbringen oder halt viele Calls habe oder was auch immer, aber da brauche ich das halt einfach zum Abschalten und merke halt, wenn ich das halt habe, diesen bestimmten Fitnesslevel, dann ist es halt einfach cool. Und ich war ja auch noch fit, also ich meine, ich bin ja regelmäßig noch Rad gefahren, bin ja irgendwie, das war natürlich auch vorbereitungstechnisch nahezu perfekt, bin glaube ich 10 Tage vom Matschfuß nochmal ein 200er gefahren mit Buddies nach Scharbeutz und zurück, einfach weil so mega, mega schönes Wetter war. Und bin dann, glaube ich, 3 Tage vorher oder 4 Tage vorher das erste Mal gegravelt. Da war das noch gar nicht klar. Da war einfach das Wetter nicht so. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, oh, wie cool Gravel ist. Also das eh auch, weil ich bin ja auch erst seit einem Jahr dabei oder weiß gar nicht, wann ich das Rad gekauft habe. Ich glaube tatsächlich im Januar letzten Jahres. Also ich habe mich auch echt lange dagegen gewehrt und habe immer, nee, brauchst du nicht und noch ein Fahrrad und boah, warum? Und ich fahre ja auch bei 5 Grad und wenn es trocken ist draußen im Winter oder auch bei 0 Grad. auf der Straße macht doch viel, viel mehr Spaß. Und war dann ja wirklich ab Minute 1 eigentlich voll addicted, obwohl Hamburg jetzt mit Sicherheit nicht Gravel City ist. Aber alleine die Tatsache, dass du relativ schnell draußen bist, über irgendwelche Waldwege oder Parkwege rausfahren kannst und keinen Verkehr hast. Also diejenigen von euch, die irgendwie gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase sind, brauche ich das wirklich? Ist es übertrieben, noch ein Rad anzuschaffen? Weil ich meine, als Triathlet hat man in der Regel schon ein TT und ein Rennrad und dann wäre es halt wirklich das dritte Rad. Aber ihr kennt die N+1-Regel im Radsport. Und ich muss sagen, die bewahrheitet sich halt einfach echt, weil Graveln macht richtig, richtig Spaß, weil du halt einfach, ja, eine Freiheit hast, die du beim Straßenrad nicht hast. Wenn du halt Bock hast abzubiegen, dann biegst du ab und dann fährst du irgendwelche coolen Gravel-Wege. Es ist ein Riesenunterschied, ob du auf der Straße fährst oder im Gelände, was die Temperatur anbelangt, weil du halt doch deutlich langsamer unterwegs bist und im Winter der Windchill-Faktor halt ein ganz, ganz anderer ist. Also, dass du wirklich beim Graveln frierst, das ist einfach ganz selten der Fall. Das ist eigentlich dann immer der Fall, wenn du schnell nach Hause musst, auf die Straße wechselst und dann schnell fährst. Aber in der Regel fährst du halt im Gelände, auch wenn es flach ist, ja deutlich langsamer als auf der Straße. Und was für mich halt auch wirklich so ein Argument ist, wenn du in so einer Stadt wohnst wie Hamburg oder so wie du jetzt in Köln, du bist halt sehr schnell abseits des Verkehrs. Und das ist ja wirklich etwas, was viele von uns schon erlebt haben, dass es halt einfach super nervig ist mit den Autos. Das wird immer aggressiver, liegt nicht nur an den Autofahrern, liegt zum Teil auch an den Radfahrern. Also da haben wir auch schon viele Plädoyers für gehalten, dass man auch als Radfahrer nicht unbedingt zu dritt nebeneinander fahren muss. Und wenn man zu zweit nebeneinander fährt und man merkt, dass hinten ein Auto sich nicht traut zu überholen, dann tut es auch nicht weh, für eine Minute mal eine Reihe zu fahren, den Wagen vorbeizuwinken und dann wieder zweier Reihe zu fahren. Also ich finde, das sind beide Seiten der Medaille. Also auch die Radfahrer müssen sich da öfter mal an die Nase fassen. Aber das hat man halt beim Gravel nicht. Also beim Gravel bist du halt wirklich draußen. Da muss man dann einfach aufpassen, dass man sich den Fußgängern gegenüber und Hundehaltern gegenüber so ein bisschen fair verhält und da dann nicht mit 30 km/h vorbeifährt und der Hund springt einem fast ins Vorderrad und hinterher beschwert man sich am besten noch, dass er nicht angeleint war. Also auch da ist das Miteinander, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber generell ist es natürlich so, dass du beim Graveln halt sofort draußen bist und dann halt über irgendwelche Parkwege, über die du normalerweise, auf denen du normalerweise läufst, fährst du dann halt raus. Und das hätte ich so nicht gedacht, dass das wirklich so wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist schon wirklich eine extrem, ja, extrem, nicht eine Alternative zum Rollentraining, sondern es macht dich auch, du wärst ja auch ein besserer Fahrer. Du kriegst ein ganz anderes Bike-Handling. Also du wirst es spätestens im Frühjahr, wirst du es merken, wenn du im Trainingslager dann draußen fährst, ob du pro Woche, pro Monat 500 Kilometer auf der Rolle gefahren bist oder ob du auch einmal pro Woche auf dem Gravelbike saßt. Also das macht schon wirklich einen Riesenunterschied und auch dafür absolutes Plädoyer, hätte ich so nicht vermutet, aber ist wirklich eine Investition, die sich lohnt, weil man natürlich auch einfach viel mehr an der frischen Luft ist, was ja im Winter auch ein totales Argument ist. Klar, man ist es beim Laufen, aber alle, die immer nur auf der Rolle trainieren, ihr verpasst was, wenn ihr nicht eure Grundlagen aus Fahrten auf dem Gravelbike macht.
Es ist ja auch so, wenn im Winter dann mal wirklich so die Sonne raus ist und du hast geiles Wetter.
Oh, Traum.
Dann irgendwie, das ist ja auch so, hier ist es so lange immer dann so grau und mich zieht's dann auch immer raus. Und wenn du dann sagst, ja, ich muss noch Training machen und setz mich auf die Rolle. Und Rennrad ist dann ja auch manchmal, aber wenn es wirklich kalt ist, ist es dann schon auch, oh, dann wird's auch manchmal nervig. Und Gravel geht immer. Also du bist ein bisschen geschützter, du bist im Wald unterwegs, du bist langsamer. Dadurch ist es mit dem Wetter dann nicht ganz so schlimm. Ich finde, das ist auch, es macht einfach Bock.
Ja, gerade jetzt auch, wenn du so Match diese
zu spielen immer.
Gerade auch, wenn du jetzt diese Herbstfeuchtigkeit hast. Ich meine, wenn du jetzt dann wirklich genau kleine Straßen fährst und hast dann das Laub auf der Straße liegen, die Straße ist leicht nass, da ist das Sturzrisiko auf der Straße dann doch auch relativ schnell da, dass man halt einfach ein bisschen zu schnell in die Kurve geht und dann ist die im Schatten, dann ist sie nass und dann liegen da ein paar Blätter, schwupps, bist du weggerutscht. Und beim Gravelbike hast du das halt nicht. Da hast du halt andere Bereifungen und dann ziehst du da anders rum. Und selbst wenn du mit dem Gravelbike auf der Straße fährst, weil du halt irgendwie dann doch schnell nach Hause musst, das hatte ich halt mit Flo, das war halt auch wirklich perfekte Vorbereitung, weil so gut kenne ich mich dann hier in Hamburg auch noch nicht aus, dass ich da unzählige Gravelstraßen habe. Und dann haben wir uns eine Route rausgezogen und er musste um eins zu Hause sein, weil seine Tochter aus der Schule kommt. Und wirklich am äußersten Fleck der Route, wo wir weg waren, haben wir dann drauf geguckt und haben realisiert, puh, das wäre ein ganz, ganz enges Höschen, um da rechtzeitig um 13 Uhr zu Hause zu sein. Und was du nicht willst, ist, dass deine 8-9-jährige Tochter alleine vor der Tür steht und nicht reinkommt. Und dann sind wir halt auch über die Straße zurückgefahren und sind halt auch gekachelt wie die Bekloppten. Das war für den Matschfuß wahrscheinlich perfekt. In der Situation tat das auch weh. Weil das ist ja auch so, du kannst ja mit den Gravelbikes einfach richtig gut auch auf der Straße fahren. Und das ist wahrscheinlich
und auch schnell, ja,
der große Unterschied zum Mountainbike. das ist dann halt doch eher so ein bisschen, ja, langsamer und auch nicht ganz so schnell in den Kurven wie halt so ein Gravelbike. Aber mit einem Gravelbike ist es ja gar kein Thema. Dann fährst du halt Straße und dann fährst du halt nicht 30, sondern fährst 28, aber bist trotzdem wahnsinnig schnell zu Hause. Also das ist schon wirklich cool und macht echt Spaß und ist einfach auch so vom Sicherheitsfaktor und Bequemlichkeitsfaktor her im Winter absolutes Argument.
Ja, du bist gewöhnt, ne? Wie Rennrad, du hast einen gleichen Lenker drauf. Das fühlt sich gewohnt an von dem, was du halt kennst. Irgendwie, total, was du seit Jahren fährst. Wenn du dich jetzt mal auf ein Mountainbike setzt und dann diesen breiten Lenker mit so einem Trecker, da hast du, also ich zumindest, dann immer Schiss, dass ich überall hängen bleibe mit dem Ding. Aber ja, du hast absolut recht, Nils, und mir hättest du jetzt ein Gravelbike verkauft, wenn ich keins hätte. Vielleicht solltest du nochmal überlegen, so Zweitjob, einfach da im Radladen um Ecke nochmal bei euch ein paar Gravelbikes zu verkaufen. Ich glaube, dann musst du einen Deal machen auf Provisionsbasis.
Wenn ich noch so viel Zeit habe.
Vielleicht kann man das auch online machen, über einen Podcast. Vielleicht brauchen wir einen Affiliate-Deal mit einem Gravelbike-Seller.
Ich glaube,
vielleicht müssen wir uns darum mal kümmern. Wir machen so einen Deal klar für alle irgendwie mit dem Code Pushing Limits, kriegt ihr 10%.
Oh, bei den Gravelbikes ist doch wahrscheinlich auch ähnlich wie überall in der Radbranche die Verfügbarkeit das große Problem, oder?
Ich glaube, mittlerweile geht's. Das war ja so ein Corona-Ding. Und die haben dann die Lager so voll gemacht, dass jetzt wieder Sachen verfügbar sind. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe jetzt dieses Jahr noch nicht nach einem neuen Fahrrad geguckt. Aber ich glaube, gehört's zu haben. Wenn das anders ist, korrigiert uns gerne und schreibt es hier bei Spotify in die Kommentare. Oder schreibt uns eine DM auf Insta, aber ich glaube, dass es mittlerweile wieder geht mit der Verfügbarkeit.
Also Fakt ist auf jeden Fall, dass, was die Materialschlacht anbelangt, die Jungs, die vorne mit beim Matschfuß gefahren sind, da waren alles natürlich elektrische Schaltung, alle hatten Aero-Laufräder, also zumindest jetzt nicht Aero-Laufräder, aber hatten jetzt keine flachen Felgen, sondern hatten alle auch ein bisschen höhere Felgen. Also das waren jetzt keine 1500 Euro Gravel-Bikes, sondern die waren schon auch alle top of the range. Also auch da, klar, kannst du dich natürlich austoben. Macht aber natürlich auch Spaß. Also wenn du dann einfach so ein S-Works da hast, oder habe ich erzählt, der eine mit seinem BMC, wo du auch gedacht hast, Halleluja, also das könntest du auch auf der Straße fahren, einfach andere Laufräder rein, dann ist das auch kein Thema. Also auch das ist ja für Leute, die, glaube ich, Einsteiger in dem Sport sind, auch gar keine schlechte Variante, sich wirklich zu überlegen, sich ein gutes Gravelbike zu kaufen und dann im Sommer einfach eine Straßenbereifung aufzumachen, weil das sieht dann vielleicht ein bisschen komischer aus, weil die Straßenreifen dann doch filigraner sind und dann wirkt der Rahmen halt teilweise vielleicht eine Nummer zu groß, weil die Abstände am Hinterbau und an der Gabel größer sind. Aber rein theoretisch funktioniert das ja auch. So, und wenn du jetzt...
Ist ja mittlerweile aber auch so, der Trick dann da, diese breiten Reifen sind ja gar nicht mehr langsamer, aber dann einfach sich für die Straße zum Beispiel einen 32er zu holen, der gar nicht langsamer ist, hat Sepp Breuer uns ja noch in Frankfurt gesagt, der ist ja da auf dem Rennrad auch einen 32er gefahren oder halt einen 30er holen, dann ist dieser Unterschied nicht mehr ganz so schlimm zu früher, wo man dann 23 mm Reifen gefahren ist.
Ja.
Oder du noch 19 mm Schlauchreifen.
Mit 11 Bar.
Mit 11 Bar. Heute würden die platzen, da wird dir alles um die Ohren fliegen, wenn du da 11 Bar drauf machst. Da wird die Felge explodieren, die würden das gar nicht mehr aushalten. Und dann... machst du dir da einfach die Dinger drauf. Das ist ein richtig guter Tipp.
Also voll.
Ich bin auch mal bestimmt 2 Jahre nur mit dem Dingens gefahren, mit meinem Crossrad, dem Specialized. Also da habe ich dann auch einfach einen zweiten Laufradsatz gehabt. Hab dann da die Dinger reingehauen. Oder ein Jahr war es, glaube ich, ein Jahr. Die Dinger reingehauen und im Winter andersrum. Fertig. Und,
ja, und ich meine, du hast ja auch mittlerweile...
Das hat auch super gut funktioniert.
Voll. Ich meine, auch das Ding von Sebi, was er gefahren ist, das war dann natürlich auch echt so dieses Scott.
Ah, das ist schon richtig geil.
Mit der SRAM Red und dann geile Zip-Laufräder. Das sah halt auch, also, der hat dann auch, glaube ich, einen Aero-Lenker drauf. Also nicht Aero-Lenker im Sinne von Extensions, sondern halt einfach einen Aero-Rennlenker.
So einen flachen,
One-Piece. Das ist kein großes Unterschied dann zu seinem normalen Scott auf der Straße so. Also es war halt auch einfach echt ein Hinguckerrad. Also es ist halt auch, er hat echt schick auch aufgebaut so. Und das war schon cool. Er hat sich aber, glaube ich, auch vorbereitet auf irgendein Weltcuprennen nicht, aber irgendwie so eine Series Race Gravel, was er in 2 Wochen, also jetzt dann in einer Woche fahren will. Und da meinte Sebastian auch, dass er wahrscheinlich richtig, er hat auch angekündigt, dass er ein bisschen Alarm machen will am zweiten Tag. Und das war auch geil, auch wie er dann drauf saß. Wir sind dann ja so rausgefahren. Ich habe leider gar nicht mit ihm quatschen können, weil am Anfang war ich ein paar Positionen hinter ihm. Und danach hat er dann ja am Horn gezogen, da war nichts mehr mit Quatschen, zumindest bei mir nicht. Aber er sitzt halt auch genauso drauf wie auf seinem TT, weißt du, so ganz lang gezogen, dann so dieser typische Sebi-Buckel. Und das war dann natürlich auch cool. Ich meine, wie ist das dann auch so für die ganzen Hobby-Leute, die dann halt einfach mit dem Hawaii-Champ da durchs Kieler Umland ballern? Also es ist ja auch einfach wirklich sensationell. Und das fand ich auch echt niedlich bei Lasse und Hannes. Die konnten das ja auch gar nicht so richtig realisieren, dass halt da die beiden Sebastians kamen. Sepp Breuer hat ja auch in der Gravel-Szene, glaube ich, einen ganz guten Ruf. Und auch durch seine Europa-Aktion kennt man ihn ja. Und das war für die Jungs natürlich auch cool, ne? Dass zwei solche Kaliber da sind. Das zeigt ja einfach auch wirklich, was der Machos für ein Standing auch da so hat. Also es hat sich, glaube ich, dann rumgesprochen. Und dessen sind sich die zwei, glaube ich, auch gar nicht bewusst, weil du merkst halt einfach, die machen das halt echt aus Freude, ne? Die haben einfach da Bock, ein geiles Event auf die Beine zu stellen und dann auch so diese typisch norddeutsche Art, wo du immer die ganze Zeit denkst, veräppelt der mich jetzt oder redet der wirklich so? Das ist ja bei beiden so. Aber die sind ja einfach so. Das ist ja.
Ja, die sind einfach so. Das ist, ja.
Das haben sie echt gut gemacht. Also da muss ich den beiden echt ein dickes Kompliment aussprechen und auch danke, dass ich da nochmal so spontan mitfahren konnte. Das war richtig, richtig cool. Und diejenigen von euch, wie gesagt, es hat schon mehrfach gesagt, die überlegen, so ein Ding mal zu fahren, macht das, weil das ist wirklich vom Spirit her ganz besonders. Und müsste man mal überlegen, Nicky Boy, ob man das nicht irgendwie, müsste man vielleicht mal selber in die Hand nehmen, dass man auch mal so ein Gravel-Ding.
Ja, weil wir so viel Zeit haben. Das ist, können wir überlegen, aber ich glaube, das zu machen, da sind noch irgendwie so 16 andere Ideen, die wir ja noch haben. Die man. Vielleicht setzen wir erstmal eine von den anderen Ideen um und schaffen das, bevor wir da jetzt auf diese lange Liste noch eine Idee schreiben. Und dann wird die Liste irgendwann so lang, dass wir denken, ha, das wird eh nichts. Wir lassen einfach alles.
Ja, ja, das ist recht.
Nee, das würde ich vorstellen. Aber Nils, was ist denn jetzt bei dir? War das jetzt das letzte Rennen der Saison und gehst du jetzt in die Offseason oder wie sieht's jetzt aus bei dir? Ziehst du weiter durch? Die richtigen Profis ziehen ja mittlerweile durch. Ich meine, 73 Worlds im Dezember, dann kannst du schon direkt wieder racen.
Nee, also ich hätte ja, ich glaube, wenn ich jetzt, also ich fliege ja nach Hawaii, haben wir ja, glaube ich, schon drüber gesprochen. 12 Athleten am Start, die wollen betreut werden. Und es passt halt einfach ganz genau. Das war ja auch die Motivation, in Frankfurt zu starten und dann eventuell selber in Kona zu starten. Weil einfach die Herbstferien wirklich so liegen, dass der Race Day genau auf die Mitte der Herbstferien fährt. Und jetzt war dann doch, als sich die oder wir uns die Flugpreise angeguckt haben, die natürlich nicht günstiger geworden sind im Laufe der Zeit, dann war bei Anna jobmäßig noch so ein bisschen, wann können wir losfliegen, wann können wir nicht losfliegen. Und ich glaube, wenn wir rechtzeitig in Kona angekommen wären, wäre ich, glaube ich, safe, dass das Wala Swim geschwommen. Geschwommen, einfach aus Bock, nicht weil ich so gerne schwimme, aber das wäre, glaube ich, genau auch so ein Ding. Eine Woche vorher, auch wenn du nicht startest, ist, glaube ich, auch richtig teuer. Also da sind die Amis anders. Ich glaube, da zahlst du für dieses scheiß Schwimmen, glaube ich, $65 oder so, wo du denkst, ey, geil, ich schwimme doch hier einfach nur mit Freunden einmal kurz raus in die Bucht, dreh nach 1,9 um und schwimm wieder zurück und krieg, wenn es hochkommt, im Ziel einen Bagel und einen Kaffee. Aber das hätte ich, glaube ich, gemacht. Einfach auch diesen Spirit mäßig. Aber wir fliegen tatsächlich jetzt erst am Sonntag. Kommen also am Sonntag erst auf Hawaii an, sind auch nicht gleich auf Big Island, sondern nach Big Island geht's dann erst am Mittwoch rüber. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich den Zehner, den glaube ich, den bin ich nochmal mit einer Form gelaufen. Ich glaube 2014 war das, als ich in Kona war, da bin ich nochmal den 10 Kilometer, den Path Run gelaufen. Also diejenigen von euch, die als Begleiter nach Hawaii fliegen und die schon 8 bis 10 Tage oder 9 Tage vor dem Rennen da sind, am Samstag vor dem Rennen. Also genau eine Woche vor dem Rennen findet der Path Run statt. Das sind 5 oder 10 Kilometer am Ali Drive. Auch eine super Veranstaltung. Macht richtig Spaß, da dann lang zu bügeln, wo die Woche drauf dann der Ironman stattfindet. Ich glaube, den hätte ich aber nicht gemacht, weil einfach, boah, da muss man Form für haben und da bin ich läuferisch gerade einfach nicht fit genug. Und dann am Sonntag vorher findet das Wala-Schwimm statt, wo man sich halt auch anmelden kann. Und wo auch viele der Top-Athleten ja wirklich die Gelegenheit nutzen, einfach mal 3,8 Kilometer auf der Strecke zu schwimmen. Ich glaube, Lucy Charles Barclay ist es die letzten Jahre immer geschwommen. Also das ist ja auch etwas, wo man sich jetzt nicht platt macht. Aber nee, ich habe tatsächlich kein Rennen in Aussicht, weil einfach jetzt auch ja die saure Gurkenzeit anfängt und jetzt ja auch so ein bisschen, also für mich natürlich Off-Season macht keinen Sinn. Können wir, glaube ich, gleich auch nochmal drüber reden, weil sehr, sehr viele keine Offseason machen und das ist meiner Meinung nach bei ambitionierten Athleten ein Riesenfehler. Also 2 bis 4 Wochen sollte man unbedingt rausnehmen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst einfach das System zu keinem Zeitpunkt runterfährt gerade auch der Kopf, ich glaube, für den Kopf ist das immens wichtig, mal 2 bis 4 Wochen ohne Plan zu trainieren oder vielleicht auch mal wirklich gar nicht zu trainieren, irgendwelche Sachen zu machen, Badminton zu spielen, Tennis zu spielen, irgendwelche Alternativsportarten zu machen. 4 Wochen gar nichts machen, das finde ich nicht so gut, gerade für ältere Leute. Also ich sage jetzt mal, jenseits der 45, 50 würde ich auch versuchen, 2x pro Woche so eine 1/2 Stunde joggen zu gehen, damit die Bänder und Sehnen einfach auf Spannung bleiben. Sonst ist der Wiedereinstieg zu kompliziert. Krafttraining 1x pro Woche sollte man auch machen. Aber ich finde es extrem wichtig, dass man wirklich eine Off-Season macht. Also dass man wirklich sagt, für 2 bis 4 Wochen kriege ich keinen Plan. Als Trainer fühlt man sich dann immer so ein bisschen komisch, weil man halt denkt, ist ja, die zahlen für etwas, also jetzt kriegen sie gerade keine Leistung. Aber es ist halt für den Kopf wahnsinnig wichtig. Und ich habe wirklich viele Athleten, die, wo die Saison dann irgendwie so ausgegroovt ist, die dann irgendwie entweder hatten sie den letzten Höhepunkt oder vielleicht ist auch der letzte Höhepunkt aus familiären Gründen oder aus Jobgründen oder vielleicht sogar Verletzungsgründen hat der letzte Höhepunkt nicht stattgefunden. Und die dann sagen, ja, ich habe ja jetzt irgendwie grooven die dann so aus, machen so 2, 3 Wochen, halten sie sich nicht an den Plan, aber machen trotzdem 5 bis 8 Stunden Training. Und die machen dann keine Off-Season. So, und die sagen, okay, lass uns mal wieder starten. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig. Also diese Off-Season, das ist tatsächlich meiner Meinung nach wirklich die Trainingsphase, die von vielen unterschätzt wird, weil die diese Speicher aufzuladen und die Batterie aufzuladen, um hochmotiviert ins neue Jahr zu gehen, die ist einfach immens wichtig. Gerade für den Kopf. Also körperlich ist das eine, aber für den Kopf ist das halt wirklich krass wichtig. Und da, glaube ich, lassen viele Körner liegen, weil sie einfach zu motiviert sind, weil sie halt einfach denken, wenn ich jetzt 4 Wochen lang mal strukturlos durch die Gegend groove, ist das nicht gut. Ich weiß, das ist für viele auch eine Struktur, die brauchen diese, sage ich mal, 8 bis 10 Stunden Sport pro Woche auch zum Abschalten, weil sie sehr viele Verpflichtungen ums Training drumherum haben, familiär, jobmäßig. Aber gerade für die ist es echt wichtig, dass sie mal wieder so 4 Wochen locker lassen und dann ab November, Dezember, diejenigen, die auf Hawaii gestartet sind, müssen dann im November Pause machen, um dann rechtzeitig, also mit ausgeruht wieder zu starten fürs nächste Jahr. Also man verliert nicht so viel, wie man denkt. Und je mehr man trainiert, je höher quasi die Fallhöhe ist, desto wichtiger ist das Ganze. Also wenn ich neu in dem Sport bin und erst dieses Jahr angefangen habe mit dem Sport, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man, so wie du es eben auch gesagt hast, solche Leute wie Ruben oder die halt einfach im Sommer wirklich Höhepunkte hatten, die dann sich auf Nizza vorbereitet haben, auf Hawaii vorbereitet haben, die müssen wirklich danach Luft ranlassen, weil das für den Kopf ist es wirklich ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, finde ich auch. Also bei mir war es so, ich habe nach Frankfurt ja echt, sind wir direkt in Urlaub gefahren und das war mega, dann auch erstmal eine Woche gar nichts gemacht und dann war ich die Woche danach, war ich glaube ich 2x laufen, so, das hat sich noch nicht richtig gut angefühlt, aber es ging dann von Lauf zu Lauf, wurde es quasi wieder besser und habe dann eigentlich bis jetzt nur so nach Lust und Laune trainiert, war mal eine Stunde Gravel, 5 Kilometer laufen, ich habe hier so eine Runde, die kleinste Runde sind halt so 5 Kilometer, und oder 4,9, je nachdem, wie das GPS funktioniert, denke ich mir mal, boah, da fühlen sich bestimmt auch manche getriggert, wenn ich bei 4,9 Kilometer oder 4,97 Kilometer die Garmin abdrücke. Aber das ist so, das habe ich bis jetzt gemacht. Und jetzt merke ich gerade, ich habe gestern, lustigerweise also vor dem Podcast, bin ich so durch die Trainingspläne gescrollt und habe gedacht, so, ach, vielleicht fange ich einfach mal mit dem Just Do It Plan an, so eine Trainingssession irgendwie am Tag, aber noch nicht lang, um wirklich jetzt so, weil ich noch nicht genau weiß, was will ich nächstes Jahr machen. Ich weiß, wie du, glaube ich, auch ziemlich sicher, dass ich nächstes Jahr keine Langdistanz mache, aber wir haben ja eben schon drüber gesprochen, so irgendwie Matschfuß fahren, S-Grail, vielleicht Bocky's Beast, so mitteldistanzmäßig. Da hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf und so ein bisschen will ich dann irgendwie auch natürlich jetzt schon mal anfangen, eine Basis zu setzen, weil ich will nicht den Fehler machen wie letztes Jahr, dieses so, ich fange jetzt an, mach zu viel, werd krank, bin wieder verletzt, sondern so ganz langsam wieder reinstarten. Und gerade ist auch bei mir Laufen zum Beispiel so, dass ich wieder dann auch, ja, wahrscheinlich einen Lauf wieder zu viel gemacht hatte, nämlich so 3 Tage hintereinander gelaufen, dann direkt nochmal wieder so ein 10er oder ein 12er hinten drauf und am nächsten Tag nochmal wieder. Und hatte ich so meinen Fuß wieder gemerkt, dass ich gedacht, muss jetzt erstmal wieder Pause machen mit dem Fuß, nicht, dass du dir da wieder was holst. Also ich merke halt langsam wirklich, dass mein Körper nicht mehr so ist wie damals als Student oder so, wo ich immer, ich konnte halt draufhauen und machen und tun und dumme Aktionen machen. Ich meine, viele gibt's ja hier auch irgendwie online bei uns auf dem YouTube-Channel. Und ich war halt unkaputtbar so, ne? Das, der Körper hat immer gehalten. Und ich merke halt einfach jetzt, gerade auch mit der Belastung so, die Kleine ist noch dazu gekommen, du schläfst nicht immer jede Nacht 7 Stunden, sondern auch manchmal nur 5 oder, ne, das ist halt, da kommen halt viele Faktoren zusammen und es geht halt nicht mehr und ich merke halt gerade, wie wichtig das ist, langsam diese Basis zu setzen und habe halt genau das, was du eben gesagt hast, ich habe gedacht, boah, ich muss jetzt unbedingt mal wieder mich im Fitnessstudio anmelden, dass ich auch wieder Krafttraining mache und jetzt so ein bisschen sagen, okay, ich gucke jetzt erstmal, dass mein Fuß auch völlig in Ordnung ist, dass ich nur 1-2 Mal die Woche in 5er oder sowas laufe und dann habe das Rad wieder auf die Rolle gebaut und bin so eine Stunde Doppel-Lit-Pyramide gestern gefahren und wirklich jetzt zu gucken, dass ich jetzt mal echt den Oktober für mich nutze. Ich habe jetzt noch keinen Plan aktiviert, sondern mir selber irgendwie einfach die Sessions, auf die ich Bock habe, bis 1 Stunde Länge. So, das habe ich gesagt, im Oktober mache ich einfach nur Sessions bis 1 Stunde Länge. Und da habe ich mir dann, man kann ja im Pushing Meets Club bei uns auf die ganzen Workouts zugreifen, so die Workouts in den Kalender gelegt, dass ich 2 Tage in der Woche nichts mache und die restlichen 5 Tage mache ich so bis 1 Stunde Sport, um einfach mal wieder so in so einen Rhythmus zu kommen und irgendwie, ja, das fühlt sich ganz gut an gerade. So, da also habe ich Bock, das jetzt so ein bisschen durchzuziehen.
Für die, die ja systemische Probleme haben, also jetzt im Sinne von irgendwie eine kleine Verletzung durch die Saison durchgezogen haben. Das haben ja dann doch viele irgendwelche Nicklichkeiten. Die Schulter tut ein klein bisschen weh und man startet dann doch noch jetzt am Wochenende in Barcelona oder auf Hawaii oder Taupo. Taupo ist dann natürlich echt, aber das wird schon knackig werden. Also da habe ich auch so 2, 3, die da starten. Also die auch auf Hawaii starten und dann Taupo starten. Also da musst du, ja, das ist wirklich knackig. Also das ist auch echt eine Herausforderung, gerade auch vom Kopf her. Aber diese angesprochenen Nicklichkeiten, so wie du jetzt im Frühjahr umgeknickt und dann läuft man halt doch das ganze Jahr dann vielleicht ein bisschen zu früh. Die müssen wirklich.
Ja, und Frankfurt kam ja dann, ne? Also mein Fuß ging, aber ich merke halt jetzt, wo da mal richtig Ruhe rangekommen ist, dass das Ding halt nicht 100% wieder in Ordnung war.
Genau. Und das ist jetzt wirklich so die Zeit, da echt zu sagen, nee, das gehe ich jetzt an. Kann in deinem Fall dann natürlich auch sein, vielleicht dann doch nochmal irgendwie einen guten Physiotherapeuten drüber gucken lassen, dass du nochmal besondere Übungen mitbekommst. Und dass man dann wirklich sagt, nee, ich laufe jetzt erstmal für einen Zeitraum von ein paar Wochen nicht mehr, sondern baue erstmal die Muskulatur auf, damit ich dann, wenn ich im November anfange, entsprechend nicht überbelaste. Weil das ist halt auch so ein Problem, dass man sich den Fehlern, und Fehler sind es ja nicht, aber so die Probleme, die der Körper dann hat, dass man sich denen nicht richtig widmet und dann das dann weiterzieht ins nächste Jahr und irgendwann kommt das Ganze zurück. Und jetzt ist halt tatsächlich der Zeitpunkt, wo man das machen sollte, wo man wirklich sagen sollte, nee, ich lasse Ruhe ans System, ich gönne mir jetzt die Zeit, den Schwachpunkt anzugehen, mich der Schulter zu widmen, dem Rücken zu widmen. Beinlängendifferenz ist ja selten eine Beinlängendifferenz, sondern ist meistens ein Beckenschiefstand, dass man dann wirklich mal sagt, okay, was kann ich machen, um das Ganze auszugleichen? Also quasi so einen Systemcheck macht und wenn man halt Probleme hat, dass man die jetzt wirklich ausgleicht, weil das holt einen irgendwann ein. Also wenn man das mitzieht und nicht richtig die Sache angeht, spätestens in dem Moment, wo dann die Intensität dazu kommt oder die Umfänge höher gehen, sind die Probleme wieder da und dann ist man womöglich schon wieder im Februar, März, April und ärgert sich dann schwarz, dass man nicht vor einem halben Jahr den Mut hatte. Und das ist ja schon absurd. Ich meine, 99% von uns sind Hobbysportler und man sagt, du musst den Mut haben, mal 3 bis 4 Wochen nicht zu machen. Also das zeigt eigentlich auch, wie süchtig man ist nach dieser Bewegung, weil es ja auch was Positives ist.
Ja, aber ich glaube, das Ding ist halt auch so dieses, genau was wir gerade angesprochen haben. Jetzt so wie bei dir, du bist jetzt nochmal Matschfuß gefahren oder so, weißt du, hast du am Ende der Saison nochmal so ein Ding gehabt, was richtig Bock gemacht hat und dann sagst du jetzt, ja okay, jetzt mache ich Offseason und dann ist ja in dieser Offseason machst du vielleicht mal ein bisschen nichts oder nur eine Woche nichts und beschäftigst dich halt parallel schon damit, okay, was mache ich nächstes Jahr? Und denkst dann so, ja, im Spring, oh, im April, da fahre ich dann auch Machos wieder. Oh, da will ich aber auch mal eine Attacke setzen. Dann bist du ja hyped. Dann hast du ja Bock und sagst, oh, vielleicht kann ich auch ein bisschen was von der Form jetzt noch konservieren, dann bin ich nächstes Jahr besser. Also ich verstehe das vollkommen. Bei mir ist es wirklich so, ich bin eigentlich am krassesten motiviert, wirklich so jetzt zu dieser Zeit. Wo ich sage so, ey, es gibt ein neues Ziel, ich hab eine Idee im Kopf, was ich machen will und eine Vorstellung, wie fit ich dann sein will. Und das ist bei mir so, dass mir das sogar motivationsmäßig jetzt aktuell immer fast den größten Kick gibt.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, aber das, ja, wie gesagt, aber dann hängt es halt auch ganz stark davon ab, woher man kommt. Und ich meine, du hast ja jetzt seit Frankfurt quasi nichts gemacht, deswegen ist für dich jetzt natürlich auch.
Nein, nein, aber ich meinte generell sogar bei mir, nicht nur dieses Jahr, sondern das ist bei mir jedes Jahr so, dass ich eigentlich am einfachsten mich motivieren kann, Sport zu machen, so fast, wenn ich jetzt wieder einsteige oder was mache. Und deswegen meine ich, kann ich das halt voll verstehen und darum ist es, glaube ich, auch so gefährlich, dass man halt wieder zu früh anfängt oder sich nicht dann 100% darum kümmert, dass alles in Ordnung ist. So, das ist, und klar, man könnte jetzt mein Beispiel wieder nehmen, das ist der Fuß so ein bisschen, ich sage trotzdem, ja, dann gehe ich nur 2x die Woche 5 Kilometer laufen, aber du hast natürlich absolut recht, ist, lieber gehe ich jetzt nochmal zum Physio, baue das auf und check das mit dem ab, vielleicht sagt er auch so, ja, lass nochmal eine Woche oder 2 Wochen das Laufen ganz weg und dann kriegen wir das Problem in den Griff, dass du dann nicht im April wieder da stehst, was natürlich absolut Sinn macht.
Naja, zumal du ja auch, ich meine, das hast du ja im Project auch ganz klar gemerkt und ich dann auch als dein Coach zu dem Zeitpunkt auch 1:1, du ja generell jemand bist, der eigentlich Probleme hat, dann die letzten Wochen durchzuziehen, wenn du halt zu früh zu 100% arbeitest. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo auch man sich selber wirklich ehrlich gegenüber sein muss. Bin ich jemand, der halt mit einer riesen Euphorie startet und dann die ersten Wochen und Monate jedes Puzzleteil aufrechterhält und die letzten Wochen geht mir dann halt die Luft aus, da fehlt mir die Körperspannung? Oder bin ich halt einer, der so ist, dass er die ersten Wochen nochmal so ein bisschen oder Monate entspannter an die Sache rangeht und dann, wenn es zählt, halt den Ehrgeiz hat und dann sich wirklich über den Fortschritt, über den Progress halt motiviert? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich gegenüber da ehrlich ist. Und ich meine, das war ja auch, wir hatten Basti im Podcast, der sich dann für Hawaii qualifizierte, der wusste ganz genau, der ist an oder aus. Das heißt, der nutzt jetzt nochmal irgendwie November, Dezember letzten Jahres, gibt er nochmal Vollgas, feiermäßig und versucht einfach so eine gute Routine aufzubauen. Aber ab Januar ist dann halt Fokus auf Sport. Und der kriegt das halt hin, das durchzuziehen. Aber der freut sich jetzt natürlich auch, wenn Kona vorbei ist und wenn er dann endlich mal wieder ein normales Leben leben kann und so die Sachen machen kann, auf die er sich, die er jetzt hinten angestellt hat. Es fällt ihm jetzt gar nicht schwer. Also er denkt jetzt schon so 1-2 Mal, oh, jetzt hätte ich schon Lust, bei der Party dabei zu sein oder jetzt ein Gläschen Wein zu trinken. Aber er weiß halt, nee, das kann ich alles nach Corona machen. Und das ist ja das Coole daran. Aber ich glaube, so dieses Wissen, was bin ich für ein Typ? Und gerade bei dir, wenn du halt weißt, ich brauche ja eigentlich nur 5, 6, 7 Wochen, um in Form zu kommen. Das ist ja das Faszinierende bei dir. So. Und das ist ja das, was du im Januar 1:1 gemerkt hast. Du warst auf Lanzarote mit den Jungs. Ich bin noch eine Woche dazugekommen, hast irgendwie mal 2 Wochen richtig trainiert und konntest schon wieder Bäume ausreißen. Und dann überziehst du halt, schwack, bumm, kommt eine Verletzung dazu. Und das ist ja auch so, du hast es eben kurz gesagt, auch eine Verletzung passiert nicht ohne Grund. In 99% der Fälle, wenn du beim Athleten hinguckst und guckst, wann hat er sich verletzt, findest du einen Grund. Und auch bei traumatischen Erlebnissen, also wie bei dir jetzt mit dem Unfall, du bist umgeknickt. Das ist ja jetzt keine Überlastungserscheinung, wo man sagen kann, du hast zu viel trainiert. Aber du hast halt zu dem Zeitpunkt Hans Dampf in allen Gassen gemacht. Du warst halt in Girona, ja, wolltest richtig gut trainieren, wolltest trotzdem noch den Content machen, den du dir vorgenommen hast und hier nochmal schnell, dann keine Ahnung, ist noch irgendwie ein Gespräch, den Kaffee will ich jetzt aber auch noch trinken, weil das ist ja gerade richtig coole Atmosphäre. Und dann bist du halt auf der Bahn und bist halt nicht 100% fokussiert auf den Job, den du in dem Moment machst, dass du Content fabrizierst, sondern du bist halt noch so halb im Gespräch, weißt, morgen willst du auch noch trainieren oder an dem Tag im schlimmsten Fall
am gleichen
du noch
Tag.
Ja, ja. Und schwupps, bumm, bist du unaufmerksam und knickst um. Wenn du da jetzt hingeflogen wärst wie Tibor und ganz klar war so, ich bin jetzt hier, um das Ganze zu filmen, vielleicht, wenn ich frei habe, gehe ich mal 2-3 Stunden aufs Rad, aber mein Hauptjob ist jetzt hier Film, dann wäre dir das nicht passiert. So, und so, findest du bei echt extrem vielen Stürzen oder Impact von außen eine Situation, wo du gesehen hast, guck mal, der ist noch aufs Rad gegangen, obwohl der vom Kopf her noch im Job war oder beim Streit mit seiner Frau war oder was auch immer. Schwupps, bumms, stürzt du, hast ein gebrochenes Schlüsselbein. Das liegt ja nicht daran, weil du unfähig warst oder sonst irgendetwas, sondern einfach daran, weil der Impact von vielen Faktoren zu groß war. So, und auch Stürze, das ist das, was ich damit sagen wollte. Und Verletzungen passieren nicht ohne Grund. Und nicht nur schleichende Verletzungen, wie ein Ermüdungsbruch, weil du halt permanent zu wenig isst oder dich nicht genug pflegst oder was auch immer. Das sind natürlich klassische Sachen. Aber auch solche Sachen wie Umknicken oder Fahrradstürze passieren in der Regel, wenn der Impact in anderen Bereichen zu groß ist. So, und deswegen ist es halt einfach immens wichtig, dass man sich da wirklich reell einschätzt und halt auch mal versucht, Sachen vielleicht anders zu machen, wenn man so wie du jetzt halt sagt, oh, November, Dezember ist immer die Zeit, wo ich riesig motiviert bin. Wenn man dann im Juni, Juli ein Rennen machen will, ist das natürlich extrem schwierig, wenn es dann im April, Mai die Motivation abnimmt. Ich meine, du hast es beim Project, hast du es super gut durchgezogen, aber hast selber gemerkt, das hat schon ganz schön Körner gekostet. Und danach war dann halt erstmal die Motivation weg. Und das fandst du ja auch schade, weil letztendlich bist du dann ja doch so, dass du Bock darauf hast und weißt ja auch, wenn es jetzt ein bisschen anders gelaufen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit in Frankfurt groß gewesen, dass du wieder ein richtig gutes Rennen absolviert hättest, auch als Age-Grouper. Und dann wird's jetzt halt nach Hawaii gehen. So, das ist also, das ist einfach so. Und ich glaube, das ist für viele, die uns zuhören, wirklich auch ein Schlüssel. Also es gibt ja einfach, kenne ich zuhauf, diese Heizdüsen, die im Trainingslager dann im März, April super motiviert sind und richtig, richtig fit sind. Und dann sprichst du mit denen und dann nehmen die sich vor, dieses Jahr klappt's mit der Hawaii-Quali und ich reiß die 10 Stunden ein, 9:30 unter 9. Und dann guckst du im Sommer und dann denkst du, warte mal ganz kurz, der war doch so in Form, der ist doch bei jeder Radausfahrt vorne gefahren und hat jeden Koppellauf als Schnellster absolviert und war als Erster im Becken. Und dann siehst du aber halt in den entscheidenden Rennen, findest du sie dann nicht in der Ergebnisliste oder findest sie dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde später. Und dann sagst du, was war denn da los? Ah, ja, dann gestürzt oder hier verletzt gewesen und ging dann nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Also ich glaube, da müssen wirklich sehr, sehr viele mal so genau in sich reinhorchen, auch mal genaue Analyse betreiben. Wenn sie mit Trainer zusammenarbeiten, ist das natürlich auch etwas, wo der Trainer helfen kann und sagen kann, guck mal, da war deine Motivation am höchsten, vielleicht schaffen wir das irgendwie ein klein bisschen, das Ganze nach hinten zu schieben. Also so eine reelle Einschätzung von der eigenen Motivation und vielleicht auch tatsächlich auch sich selber fragen, warum mache ich das Ganze? Und wenn ich dann jetzt in so einer Off-Season extrem Probleme habe, mal 3-4 Wochen gar nichts zu machen, dann kann ja tatsächlich auch meine Hauptmotivation sein, einfach nur immer viel zu trainieren. Und da darf ich aber auch nicht enttäuscht sein, wenn dann am Tag X vielleicht mein Ehrgeiz oder mein Anspruch mir im Weg steht und ich dann ein bisschen langsamer bin, das ist dann halt schwierig. Aber wenn ich halt einfach mir eingestehen muss, nee, eigentlich geht's mir gar nicht so sehr um die Wettkämpfe. Ich brauche die Wettkämpfe, um motiviert zu sein, das Training zu absolvieren. Aber letztendlich will ich einfach jeden Tag Sport machen. Das kann ja auch eine Motivation sein. Und wenn man das halt durchzieht und weiß, dann ist es ja auch völlig okay. Aber dann darf man, wie gesagt, nicht am Tag X enttäuscht sein, weil der Plan nicht aufgegangen ist, weil natürlich es wichtig ist, dass man teilweise auch Pause macht.
Ja, das ist absolut underrated, glaube ich. Also man spricht so viel über, wie viel Gramm Kohlenhydrate nehme ich und sonst was. Das sind alles wichtige Sachen, die zur Performance beitragen. Aber genauso wie du so oft sagst, Consistency is key, dieses dranbleiben, immer Sport machen, 20% sind besser als 0% von der Trainingseinheit. Das zählt ja alles so in diesen Schlag rein. So einfach zu analysieren und zu schauen, was bin ich für ein Typ und dementsprechend auch zu planen und dementsprechend die Sachen auch anzugehen und nicht so zu sagen, ey, ich finde jetzt die Leistung, die Ruben best in Rot gebracht hat, so geil, das will ich auch. Das kann ich nicht 1:1 für mich anwenden und kopieren, was er gemacht hat und dann hoffen, dass ich das gleiche Ergebnis habe. Das funktioniert halt nicht, sondern das ist halt einfach ein individueller Prozess, weil es ja auch über so einen langen Zeitraum geht, wo eine Motivation aufrechterhalten bleiben muss, wo eine Routine aufrechterhalten bleiben muss, wo körperlich das alles funktioniert, dass ich die Reize, die ich setze, wegstecke, dass das mit meinem Umfeld passt, dass das mit meinem Job passt. Und das ist so, selbst wenn ich mit einem Trainer arbeite, hilft es total, das zu analysieren. Und ein Trainer, deswegen sagst du ja auch immer, es dauert 3 Jahre, bis du irgendwie einen Athleten wirklich kennst und wirklich genau weißt, an welchen Schrauben können wir noch drehen, wo müssen wir die Schraube lockerer stellen, wo enger und so weiter. Und selbst das funktioniert ja nur, wenn ein Athlet auch zu dir als Coach immer 100% ehrlich ist und sagt, was ist los, wie fühlt er sich gerade und so dieses Feedback da, was unfassbar wichtig ist. Also ich glaube, das ist so im Triathlon immer noch das, wo wahrscheinlich bei 85-90% der Age-Grouper noch riesig viel Potenzial liegt. Und ich schließe mich damit ein. So, ich habe das, wie ich da wirklich ticke, auch erst, und ich guck mal, wie ich mache Leistungssport mein ganzes Leben lang, so richtig erst im Project realisiert. So, wo ich dann da mit dir das zusammengearbeitet habe und vor allen Dingen in den letzten Wochen, wo wir gemerkt haben, es lief alles easy und problemlos und auf einmal war so, ich kann die Werte fahren, aber ich krieg's halt von der Birne nicht mehr alles 100% umgesetzt und mich motiviert, die Sachen zu machen und dann auf einmal 2 Intervalle am Tag zu machen. Ich krieg das körperlich hin, aber von der Birne nicht, da wirklich die Zielbereiche zu treffen und mich entsprechend zu motivieren und nochmal zu pushen und mir nochmal so in den Arsch zu treten. Und das ist ja eigentlich was wo, glaube ich, richtig viel Leistungsreserven noch liegen bei ganz, ganz vielen Leuten.
Total. Ich meine, gerade auch, wenn du mit Athleten zusammenarbeitest und die formulieren ein Ziel, hatte ich dies ja auch, wo dann irgendwie gesagt wird, na, ich möchte jetzt eine Halbdistanz machen, möchte das richtig gut machen und hab Bock, da irgendwie die 6-5 Stunden zu brechen. Und dann arbeitest du darauf hin und dann merkst du aber irgendwie, so richtig zündet das nicht, und da kommt dann irgendwie ein Termin dazwischen, da kommt dann irgendwie Family dazwischen und dann wird das Training doch nicht so durchgezogen und du merkst dann irgendwie, das wird aber doch irgendwie eng, das Ziel zu erreichen. Und dann versprichst du das mal irgendwie an und dann merkst du auf einmal, wie erleichtert der Athlet ist, dass du es ansprichst, weil der selber schon gemerkt hat, dass es überhaupt gar nicht realisiert, aber hat dann vielleicht Angst, dir das als Trainer gegenüber zu kommunizieren, wo du halt denkst, so, ist es doch, also nur weil ich ein Ziel ausspreche und darauf hinarbeite, heißt das ja nicht, dass das Ziel Gesetz ist. Das kann ja jederzeit adaptiert werden. Und ich als Trainer bin noch der Letzte, der dann irgendwie enttäuscht ist oder so, wenn das Ziel umgestellt wird, weil es geht ja um denjenigen, der da drin steckt. Und wenn ich halt als Trainer schon realisiere, das wird wahnsinnig schwer, dann ist es für denjenigen, der halt im Hustle drin ist, natürlich nochmal viel, viel, viel schwerer. Und das ist wirklich gar nicht so selten der Fall, dass du dann halt irgendwie sagst, ja, muss es jetzt wirklich schon ein Ironman sein dieses Jahr, auch wenn du schon angemeldet bist, aber irgendwie funktioniert es doch jetzt hier alles gerade gar nicht. Also du merkst doch, dass wir überhaupt nicht da sind, wo wir sein wollen. Du sagst, du schaffst es pro Woche 12 Stunden zu trainieren. Ich plane dir irgendwie 11 bis 12 Stunden, aber jede Woche werden es nur 6 bis 7. So, dann passen wir an, dann ist es dir zu wenig. Ja, nee, dann müssen wir doch wieder mehr machen. Du realisierst es aber nicht. Das ist ja ganz häufig der Fall. Also was heißt ganz häufig? Häufig nicht, aber das kommt halt vor. Und das finde ich überhaupt gar nicht schlimm und halt einfach dann auch zu sagen, ich schaffe das nicht, ich habe mir es vielleicht vorgenommen, aber aus welchen Gründen auch immer, dann lieber wirklich den Mut haben und zu sagen, nee, ich mache es nicht dieses Jahr, ich schieb's nochmal irgendwie auf ein Jahr, um da dann halt entsprechend vorbereitet an Start zu stehen. Weil das Schlimmste, was man eigentlich haben kann, ist ja, dass man den Spaß an der Sache verliert. Das ist wirklich das Allerletzte, was man will. Deswegen finde ich es halt auch immer ganz, ganz schwierig, wenn Einsteiger sagen, ich bin neu im Sport und will jetzt hier sofort einen Ironman machen. Kann man machen, ja, kriegt man auch irgendwie hin, aber meistens sind die Leute dann nach 2 Jahren nicht mehr in dem Sport dabei. So, und das ist halt einfach zu schade. Dann lieber sagen, okay, ich gönne mir wirklich so einen 3-Jahres-Plan, bereite mich drauf vor, dann mache ich ihn, und dann sind sie ja meistens auch so angefixt, dass es dann darum geht, besser zu werden. So, und aber dieses Justieren der Pläne und auch dieses einzugestehen, dass das Ganze nicht funktioniert, so wie man sich das vorstellt, das ist aus Trainersicht überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Da ist man eigentlich eher dankbar. Aber man hat wirklich häufig das Gefühl, dass die Athleten einen Trainer nicht enttäuschen wollen, was ja vollkommener Schwachsinn ist, weil es geht ja als Trainer immer darum, dass du für die Athletin, den Athleten das Optimum rausholen willst.
Ich glaube, dass aber auch viele, also ich kann das jetzt nicht irgendwie mit Zahlen hinterlegen, aber das ist so mein Gefühl und was man manchmal so an Feedback und so auch bekommt oder hört, dass es auch viele gibt, die sagen, ich brauche einen Coach, weil ich weiß, da macht sich wer Gedanken um mein Training, der investiert da seine Zeit, ich investiere Geld in den, und das hält mich auch so dabei und hält mich accountable, so, ne, dass ich halt diese Sachen auch umsetze und auch wirklich dann das hilft mir, meine Ziele zu erreichen, weil das noch so ein kleiner extra Arschtritt immer ist. Und ich glaube, dass diese Leute von dem, was du gerade besprochen hast, besonders gefährdet sind, da sich das einzugestehen und dem Coach zu sagen, so irgendwie krieg's gerade halt nicht hin, so wir müssen ein bisschen anpassen, oder sich einzugestehen, dass weniger vielleicht dann doch manchmal mehr ist. Ich glaube, da gibt's natürlich auch da sehr viele, also nicht nur beim Coach 1:1, sondern die sich dann einen Trainingsplan kaufen oder sonst irgendwas, also um irgendwie da motiviert zu bleiben, bei der Stange zu bleiben. Gibt's mit Sicherheit auch viele Athleten und Athletinnen, die so den Coach, sage ich jetzt mal, dafür nutzen, auch Motivation noch aufrecht zu erhalten, weil die wissen, da ist jemand, der sich Gedanken macht, der auch arbeitet, der da Zeit investiert in mich und in meine Leistung, und ich muss das jetzt irgendwie auch abrufen und dann machen und zeigen. Also ich glaube, dass das so, ja, dass das super wichtig ist, was du gerade gesagt hast, wenn jemand das spürt, dass man halt einfach gut mit einem Coach kommuniziert, oder wenn man keinen Coach hat, sondern mit einem Standardplan, einer App oder sonst was arbeitet, einfach brutal ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, ich habe es auch nicht gemacht, ne? Das wäre so, hätte ich letztes Jahr im Sommer gesagt, wir haben sogar im Podcast hier drüber geredet, du hast mir gesagt, nimm den Anfängerplan, habe ich nicht gemacht. Was ist passiert? The rest is history. erkältet, umgeknickt, Zeh angestoßen, weil ich halt im Alltag nicht 100% oder bei den Sessions eben bei der Sache war, was wir gerade besprochen hatten. Ja, super wichtiges Thema. Spannend auch.
Ja,
also, weil ich selber betroffener bin.
Ich glaube, dass da tatsächlich auch das Umfeld immens wichtig ist. Also gerade wenn man nicht mit einem Trainer zusammenarbeitet, sondern wenn man wirklich sagt, also in dem Moment, wo ich halt ein strukturiertes Training angehe, impliziert das ja schon eine höhere Eigenmotivation. Also entweder ich groove einfach so durch die Gegend und hab Bock, mich darauf vorzubereiten und mach das Ganze dann und bin dann am Tag X happy mit dem, was ich gemacht habe. Oder man ist halt so, dass man einfach auch Bock hat, sich selber zu trainieren, weil man richtig Bock hat auf die Materie, man liest sich ein und steht vielleicht auf Sportwissenschaften oder ist Sportwissenschaftler und meint, man kriegt das hin. Was halt immer ein riesengroßer Unterschied ist, und das merke ich auch jetzt wieder, wenn ich Athletengespräche führe, dass du in dem Moment, wo du dich selber trainierst, sehr, sehr viel Energie darin investieren musst, den Plan zu machen. Und das meine ich gar nicht unbedingt zeitlich, aber du musst halt schon Hirnschmalz investieren, um zu gucken, wie ist die Struktur, und vor allem dann auch immer in den Trainingseinheiten kommst du irgendwann an den Punkt, macht das jetzt wirklich Sinn, was ich mache? Also ist jetzt die Müdigkeit, die ich gerade habe, soll die so sein, oder überfordere ich mich vielleicht doch ein klein bisschen, trainiere ich zu viel oder trainiere ich zu intensiv? Und das ist wirklich das ist Input, den man total, glaube ich, unterschätzt. Also das ist wirklich diese Verantwortung abzugeben und jemanden zu haben, der sagt, pass auf, das ist der Weg, den gehst du jetzt und dann kommst du gut ans Ziel. Das ist eine unheimliche Erleichterung. Und ob das dann ein Trainer ist oder ob das ein Trainingsplan ist, den ich mir irgendwo runterziehe, das ist eigentlich egal. Aber diese Verantwortung wird abgegeben und in dem Moment, wo ich mir Plan X runterziehe, weiß ich, da steckt Hirnschmalz hin, das absolviere ich jetzt ab. Und dann muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, macht es Sinn oder macht das keinen Sinn. Also das ist schon wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und klar, wenn ich das mache in dem Moment, habe ich natürlich aber auch so eine gewisse Motivation, weil ich möchte ja schnell ans Ziel kommen. Also so die Athleten, die das machen, die haben meistens schon wirklich eine sehr hohe intrinsische Motivation und wollen halt auch performen. So, und dann fällt es natürlich manchmal schwer, sich einzugestehen, kriege ich jetzt so nicht hin. Ich bin doch nicht so der harte Hund, der ich gerne sein möchte und möchte jetzt so den Ironman durchziehen, sondern ich krieg's halt einfach gar nicht hin. So, und das ist dann, das erfordert natürlich so ein bisschen, ja, Selbstreflexion. Einfacher wird es natürlich, wenn ich ein Umfeld um mich rum habe, irgendwelche Trainingsbuddies oder vielleicht dann auch Partner, Partnerinnen, die einem sagen, du sag mal, irgendwie quälst du dich jeden Morgen raus. Und es ist nicht so, dass du danach irgendwie glücklich nach Hause kommst, sondern du bist eigentlich nach dem Training auch immer unzufrieden, weil es nicht richtig gut gelaufen ist, weil es zu viel war, weil es zu hart war. Und wenn sich das über mehrere Wochen und über mehrere Monate hinzieht, dann ist eigentlich ganz, ganz klar, dass das Ganze nicht funktionieren wird, weil halt einfach das kein positiver Prozess ist. Oder wenn du halt im Fall jetzt bei dir, wenn du vielleicht dann einen Trainingsbuddy hattest, bei mir hast du jetzt nicht drauf gehört, aber wenn du jetzt, sagen wir einfach mal, dich zusammen mit Johann vorbereitest und der eine, bei dem läuft das dann wie geschnitten Brot, bei dir selber merkst du immer, oh nee, die Einheit konntest du nicht realisieren, willst dann aber trotzdem einem draufsetzen. Und wenn der dann irgendwann mal sagt, ey, sag mal, Nick, das ist doch viel zu viel, was du machst, du kannst es doch gar nicht umsetzen, jede zweite Trainingseinheit fällt aus oder du läufst die Intervalle nicht so wie geplant, mach doch mal lieber ein bisschen weniger, dann hilft das ja auch. Also ich glaube, das Umfeld ist da wirklich nicht zu unterschätzen und deswegen ist es auch, ich meine, letztendlich ist es das, was Helen Wheels gesagt hat, es ist jetzt nicht so the Norwegian Method, sondern es ist ein Gustav Iden und ein Christian Blumfeld oder kannst du viele Beispiele nennen, es ist jetzt ein Patrick Lange und gerade seine Trainingsgruppe, die irgendwie um ihn herum ist, also klar, wenn du es auf Tagesbasis hast, ist es noch besser und noch einfacher, aber so ist es halt nicht nur der Trainingsbuddy, sondern auch Angehörige. Aber es macht natürlich Sinn, sich auch irgendwie mal so eine Trainingsgruppe anzuschließen. Und das kann ja einfach nur einmal pro Woche zu irgendeinem Lauftraining gehen sein. Und dann hast du relativ schnell deine Leute, mit denen du zusammen die Intervalle läufst. Und auch die werden dir irgendwann nach Monat 3, 4, 5 sagen, sag mal, was ist mit dir los? Du performst ja gar nicht mehr so, wie du noch vor 2, 3 Monaten performt hast. Also man muss irgendwie versuchen, so ein Umfeld zu schaffen, wo man Feedback bekommt, ob das Ganze in die richtige Richtung geht. Und wenn das halt ehrlich ist und im besten Fall dann auch noch ein Umfeld ist, was ein bisschen Erfahrung hat, dann wird das Ganze halt einfacher und dann kann man es auch ohne Trainer gut schaffen, sich super auf ein Rennen vorzubereiten. Aber man muss schon so ein bisschen Feedback bekommen. Ansonsten, wenn man das wirklich komplett alleine macht, dann ist es schon relativ schwierig. Dann kann es halt auch zäh werden hinten raus.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass das schwierig. Ich meine, jeder, der lange schon im Sport ist, hat das bestimmt irgendwann mal versucht, sich selber auch Trainingspläne zu schreiben. Ich habe es auch mal probiert, das habe ich aber auch sehr, sehr schnell wieder aufgegeben. Weil es so dieses, also ich bin halt so ein Typ, das ist halt von Anfang an zu viel. Und dann, wenn man merkt, das ist zu viel, dann ist es halt auch schnell so, dass es viel zu wenig ist, weil man dann auch, wenn man einmal drüber war, die Lust wieder verliert und dann ist es halt ja überhaupt nicht genau in der Mitte, da wo es halt so oft hingehört eigentlich, dass man immer das Gefühl hat, es fordert einen, es überfordert einen nicht und es unterfordert einen nicht. Also auch beim Training ist es ja so, wenn es vom Gefühl her unspektakulär ist, dann ist es gut. Und immer wenn es langweilig, zu wenig, also unterfordernd oder auch oft überfordernd ist, dann weißt du eigentlich schon, da müssten die Alarmglocken einmal klingeln und fertig. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Ding, um so dieses Trainingsding abzuschließen. Dieses, wenn Training unspektakulär ist, dann ist es gut. Und unspektakulär und über einen langen Zeitraum. Das ist halt Ausdauersport. So kann man das eigentlich perfekt zusammenfassen, würde ich sagen, oder?
Stumpf ist Stumpf. Stumpf ist Trumpf. In diesem Satz Stumpf ist Trumpf, da ist einfach wirklich viel dran.
Da ist alles drin, ja. Ja. Aber Nils, wir müssen auf jeden Fall nochmal besprechen, was wir auf Hawaii machen. Weil wenn du vor Ort bist, dann müssen wir ja, wir haben ja dann quasi den rasenden Reporter Nils Görke vor Ort. Und ich habe jetzt eben gerade noch so mit einer meiner Gehirnzellen aufgeschnappt, dann bist du ihr plant am Mittwoch vorm Race dann auf Big Island zu sein, oder habe ich das falsch verstanden?
Genau. Ja, ich hatte ja schon also was ja eh ist, ich werde mein Mikro dabei haben. Also wir müssen ja den Podcast aufnehmen. Und was natürlich prädestiniert ist, ist diese Zeitumstellung der 12 Stunden. Das heißt, wenn bei uns die Tage vorbei sind, ist es bei dir am nächsten Morgen.
Stimmt.
Da wäre natürlich so ein Morning Briefing, so ein Morning Coffee eigentlich das Beste, dass ich mich zu einem bestimmten Zeitpunkt hinsetze, die erzähle, was ist den Tag über passiert, was sind die neuesten Rumors, die neuesten Geschichten, wer ist raus, wer ist, hat sich noch spontan nachgemeldet.
Sorry, das fällt mir gerade, wir können das nicht nur Morning Coffee nennen, weil bei mir ist es ja Morning Coffee und bei dir ist es Evening Beer.
Das stimmt. Aber wir haben also ja den Sober Oktober, deswegen darf ich ja nicht trinken.
Ach ja. Dann müssen wir uns da noch was einfallen lassen. Weil
kriegen
das ist
wir,
ja,
kriegen wir hin?
Du trinkst ja keinen Kaffee mehr dann abends.
Dann aber das ist doch,
wir brauchen
doch,
noch einen
doch.
Guten Namen.
Doch, ich ja? bin ja, ich hau mir ja um 22 Uhr noch ein Espresso rein zum Dessert und schlaf trotzdem. Bei mir ist es überhaupt kein Problem.
Na gut, aber dann machen wir, dann ist es das Morning Coffee Briefing. Dann hat das Ding ja jetzt schon einen Namen. Das finde ich gut.
Aber das ist ja so, das war's halt schon, und dann hätten wir halt quasi, würde es Donnerstag früh losgehen, also ich würde dann ja Mittwochabend, das wäre vermutlich ein bisschen später, weil für Mittwochabend plane ich ein NG Training Dinner, weil wir wirklich, wie gesagt, 12 Athleten am Start haben und da sitzen wir dann alle zusammen, dann müsste halt quasi der erste Kona Coffee ist dann am Donnerstag ein bisschen später, das ist dann vielleicht eher so ein Lunch Break, aber da musst du auch nicht ganz so früh aufstehen, das ist ja für dich ganz dankbar.
Ja, ist auch gut. Ja, ich bin die Kleine ist gerade so früh wach, kein Problem für mich.
Und dann hätten wir Donnerstag, Freitag, Samstag. Samstag ist natürlich ganz cool, weil das dann auch wirklich nochmal früh kommt und abends dann ja das Rennen ist.
Ja,
und dann
geil.
Dann hätte man es dann natürlich quasi aus erster Hand unmittelbar nach dem Rennen, würde man am Sonntag früh, wenn man dann das Rennen geguckt hat, erfährt man dann noch so die neuesten News, die Behind-the-Scenes-News, und dann müssten wir es am Montag natürlich wahrscheinlich nochmal machen, einfach so ein Recap, aber das wäre, glaube ich, so ein Format, was ganz cool wäre, dürfen wir nicht überziehen, nicht unsere typischen 1,5 bis 2 Stunden, sondern wirklich so 20, 30 Minuten, dann werde ich auch nochmal versuchen, die Jungs an Hörer zu kriegen, Basti, der ja von seiner Quali erzählt hat, aber wie er sich dann wirklich fühlt, so 2, 3 Tage vorm Rennen, Fritz, vielleicht schaffen wir es ja auch noch irgendwie so den einen oder anderen Profi ans Mikro zu bekommen, also ich glaube, das ist eine ganz coole Variante, die auch Spaß machen würde, und dann hätte jeder morgens um 8 Uhr, 7:45 eine halbe Stunde seinen Kaffee und kann erfahren, was quasi in Kona gerade passiert und was
ist geil. Entweder
wie die Wettervorhersage
ist. Auf dem Weg zur Arbeit oder so beim Morning Run. So
genau.
Für den Auftaktlauf. Eigentlich müssten wir so 40 Minuten wäre doch dann perfekt, Nils.
40 Minuten, nee, das ist schon wieder zu lang. 40 Minuten ist, glaube ich, das ist
ich mache
wieder Ärger.
Ich, ist ja Ärger. Okay.
30 Minuten, kannst du machen, ich meine, ich krieg das ja immer irgendwie durch, aber es darf nicht zu lang sein,
ich sag mal so, die 40 Minuten hatte ich ja eher jetzt im Kopf für dich, weil das auf 30 Minuten zu begrenzen, da sehe ich bei dir eher die Probleme.
Nein, das kriege ich hin.
Ich werd ja auch, wenn da irgendwas sagen, Geiles passiert, dann wirst du das schon in aller Ausführlichkeit erzählen wollen.
Hast du, wo wir da gerade sind, hast du das Bild gesehen vom PTO-Rennen, ich will nicht aufs PTO-Rennen eingehen, aber hast du das Bild von Frodo gesehen, als er beim Schwimmen dabei war? Alter Schwede, der Typ sieht ja noch fitter aus als vorher, weil er wahrscheinlich ein bisschen...
Echt, habe ich nicht gesehen.
Guck dir das nochmal an, das ist drin im Feed, also schau dir mal, das ist irgendwie so, 2 Tage vorher war so ein Open Water Swim, wo viele von denen drin waren und da ist Frodo auch mit reingesprungen und dann habe ich Thibaut auch geschrieben, ich so, Alter, der Typ sieht ja noch fitter aus als früher, weil er wahrscheinlich einfach gerade mehr pumpt und ein bisschen mehr Muckis hat. Und da hat Thibaut nur so zu geantwortet, der würde hier nicht letzter werden, wenn er morgen startet. So, und irgendwie so ein Last-Minute-Call. Vielleicht sagt der, kriegt dann Frodo noch eine Wildcard, wenn wir in Kona sind. Nein, aber halt, keine Ahnung. Ich glaube, es wäre wirklich ein witziges Format, weil meistens ist es ja doch so, dass auf Hawaii dann irgendwelche Rumors sind. Und ich meine, ja. Fritz wohnt im Canyon-Haus. Der hat alle Kinder, beste Voraussetzung. Der soll dann auch mal Mäuschen, das ist dann so unser Spion. Ich meine, ist er jetzt schon nicht mehr, weil vielleicht hören das irgendwelche Canyon-Mitarbeiter. Aber ich glaube, das könnte ein witziges Format sein und irgendwelche coolen Stories sind ja immer vor Ort.
Allein schon, wo du es gerade erzählt hast mit dem NG Training Dinner mit 12 Athleten. Da weiß ich, dass da schon gute Stories, ich meine, ich kenne ja viele der Athleten, dass es da schon gute Stories wieder geben wird, die für 30 Minuten Morning Coffee auf jeden Fall reichen. Also da brauchst du dir für den Inhalt der ersten Episode überhaupt keine Gedanken machen, sondern nimmst halt einfach das, was beim Dinner erzählt wurde und was da schon an Rumors verbreitet wurde. Das wird auf jeden Fall die halbe Stunde füllen, da bin ich mir sehr
gut,
sicher.
Aber wir haben ja auch, Nicky Boy, wir haben ja auch noch einen richtigen Vorort-Podcast. Also wir haben ja auch noch der Freitag-Podcast, der ist dann ja richtig und da können wir ja quasi, also das ist ja der Morning Coffee, sind dann immer so diese Häppchen, so, das sind dann die Spoiler.
Ah, okay.
Und beim richtigen Podcast, da erzählen wir dann halt so the real stories quasi.
Ja, okay, das finde ich ganz gut. Also du erzählst halt einfach so, was gerade abgeht auf der Insel, was so in deinem Umfeld abgeht, weil alles können wir natürlich nicht covern, aber was so bei dir gerade passiert, das finde ich gut. Nein, das finde ich geil, genau, mal so. Ja, weil du gesagt hast, dann gucken wir, welcher Profis da rumlaufen und so, aber das ist ja vielleicht gar nicht das Ziel, da jetzt eine Profi-Interview zu haben oder so, sondern so ein bisschen.
Nein, aber wenn du einen von denen, keine Ahnung,
du musst uns die Vibes aus Hawaii rüberschicken, nach Deutschland.
Das kriege ich hin.
Zum kalten Wetter, dass wir alle teilhaben können so und das Gefühl haben, wir wären da.
Das kriege ich.
Weißt du, wir verpassen nichts.
Das schaffe ich.
Geil.
Das werde ich.
Das ist gut.
So wie sich jetzt alle ein Gravelrad kaufen wollen, dann nächstes Jahr alle in Kona starten.
Görke pitcht die Reise auch nach Big Island zum Ironman, dass dann nachher selbst die zuhören und gar keinen Triathlon machen, die wollen dann hinfahren zum Zugucken, weil du die so heiß machst.
Aber dann bucht echt früher, weil das tat weh. Also das war schon das Buchen, das war ein Vorgang.
Das tut immer weh. Das war
ja, es gibt so verschiedene, wie wenn du fit bist. Es gibt verschiedene Schmerzlevel, es gibt so Level 1, das ist so Party Pace, dann gibt's Level 2, wo du denkst, okay, jetzt tut's mir weh, die anderen sind gerade richtig am Kotzen, dann gibt's Level 3. Und das Buchen war Level 4, das sage ich dir. Das ist einfach nur Holzklasse.
Hast du nicht nur so eine schwindelige Verbindung gefunden über Amsterdam, Singapur und mit 16 Zwischenstopps oder so?
Nein, das ist ja auch Family. Alleine hätte ich das gemacht, aber mit Family willst du das ja nicht. Das ist ja eh schon ein Riesentrip, was aber natürlich auch ein cooles Abenteuer ist, also muss man ja auch sagen. Aber du willst es jetzt auch nicht, du willst nicht aus 22 Stunden 36 Stunden machen.
Das ist dann doch auch
irgendwann fies.
Ja.
Aber egal. Also ich war jetzt Ewigkeiten nicht mehr da und siehst du ja, doppelter Grund. Muss ja einer von
Pushing Limits.
Einer
muss rüber.
Genau.
Und ich meine, wenn nicht, wär du mit so vielen Athleten irgendwie am Start. Ich habe noch überlegt, eben gerade, weil du gesagt hast, du hast 12 Athleten am Start. Ich wette, du hast noch mehr Athleten am Start, wenn wir die aus dem Pushing Limits Club dazu rechnen, die mit deinen Plänen trainiert haben, sich qualifiziert haben. Vielleicht müssen wir da nochmal, mach ich mal auf Insta eine Umfrage, wie viele da noch vor Ort sind. Das finde ich noch interessant. Ja.
Aber wenn die zum Dinner kommen, dann zahlst du, dann zahlt Pushing Limits. Das ist das Ganze. Aber mach das mal, das wäre schon spannend zu wissen. Also das wäre
ja absolut. Wär,
nee, aber ich freue mich. Also
aber
ich freue mich auch tierisch.
Wie viele das sind, das muss ich dann erst überprüfen, Nils, weil ich kenne ja die Preise von vor Ort. Es könnte dann auch sein, dass ich Insolvenz anmelden muss.
Ja. Das stimmt natürlich. Aber es ist Selbstzahler. Dinner immer Selbstzahler, weißt du doch.
Immer Selbstzahler. Das ist
nee,
gut.
Aber ich freue mich echt. Das letzte Mal, dass ich da war, war wirklich 16. Also das ist jetzt auch einfach schon 8 Jahre her. Und ich bin total gespannt. Und das Rennen wird ja auch mega werden. Also wir müssen jetzt nicht. Wir sind schon wieder lange dabei, deswegen mache ich das fast nicht auf. Aber ich weiß nicht, ob du den Training Day von Blumi gesehen hast.
Alter, und da müssen wir noch kurz drüber reden, weil das habe ich auch noch hier auf meiner Liste stehen. Ich habe es bei Triathlon Hour gesehen in dem Podcast. Und dann irgendwie, ja, hat er da angehört, riesen Trainingstage und sonst was. Und dann habe ich nur gesehen, 189 Kilometer, irgendwie gefühlt im Race-Schnitt, in Race-Pace, 4 Stunden 6 oder sowas.
Genau.
Und dann habe ich gedacht so, boah, das ist schon viel. Boah, krass, dass er so eine Session noch gefahren hat. Und dann habe ich das irgendwie so, das Handy fast schon an die Seite gelegt wieder, weil irgendwas war. Hab dann aber nochmal so im Augenwinkel nach rechts geswiped und dann Marathon gelaufen. Ich so, warum? Und dann geschwommen. Hat er einfach im Training nochmal reverse konstruiert, eigentlich schon mal einen Ironman in Race Pace gemacht. Also in etwas über Race Pace, aber Alter! Ich meine, der Marathon ist auch in, was war's? 2 Stunden 45 oder so?
Ja, irgendwie 49.
Ich mach's mal auf.
Ich glaube, knapp über 4er Schnitt gelaufen. Schwimmen war dann nur noch ausbaden. Aber es war natürlich schon ein Big Day. Also das haben sie ja, das finde ich auch ganz interessant. Sie haben es ja wirklich vor 2 Jahren auf der Insel gemacht, dass sie am Samstag Rad gefahren sind, kurzer Koppellauf, am Sonntag dann, also 180 Kilometer Rad gefahren sind mit sehr viel Race Pace, kurzer Koppellauf, dann am Sonntag 2 Stunden Rad gefahren sind und dann den Marathon draufgelaufen sind, oder da waren es, glaube ich, 40 Kilometer, aber halt auf jeden Fall ein 2,5 Stunden Lauf, 6 Tage vorm Rennen. Jetzt ist es 3 Wochen vorher oder 3,5 Wochen vorher. Machen sie es nochmal, machen sie es auch auf Hawaii nochmal. Was ich aber eher viel spannend fand, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie sie jetzt beide drauf sitzen. Also beide haben ja wirklich nochmal extrem ihre Position verändert. Finde ich
ganz interessant bei der Position, weil ich hatte gesehen, Blumfeld, der ist ja direkt nach Frankfurt, hatte er gepostet, dass er da mit den Leuten von Body Rocket da bei sich im Keller war. Und die hatten uns auch angeschrieben. Die wollten irgendwie was machen und ich habe versucht die ganze Zeit schon mit denen, vielleicht, also ich schreibe denen mal, vielleicht kriegt man da Infos oder den auch mal einen Podcast oder so. Ich meine, wäre dann so als Einschub mal auf Englisch. Aber das finde ich nämlich auch ganz interessant nochmal, was sie da gemacht haben.
Mega, weil
die ganz anders, beide komplett anders drauf sitzen als vorher. Ich reiche dir ganz kurz die Zahlen nach.
Das darfst du mir gar nicht erzählen, dass die dich angeschrieben haben und ich weiß das, also natürlich muss ich das nicht wissen, aber sowas ist ja für mich, da werde ich ja gleich nervös.
Das
mega,
ist jetzt
mega spannend.
Brand new, mein Lieber. Ich erzähle dir gleich noch ein paar mehr Infos. 188,9 Kilometer in 4 Stunden 14 und 42,2 Kilometer in 2 Stunden 46.
Genau. Ja, schon beeindruckend. Jetzt haben, wohlgemerkt, ich meine, das weiß man jetzt nicht, haben sie es wirklich in der Höhe in Flagstaff absolviert, 2-1 hoch, oder sind sie irgendwie runtergefahren? Man kann da auch relativ leicht runterfahren nach Sedona in die Wüste. Also da ist man dann nicht also mehr
hier
auf der...
Hier steht, Christian just became the KOM on Two Lake Try. Und hier steht Coconino National Forest, USA. Also, ja, keine Ahnung. Auf Strava kannst du es herausfinden, wenn du dich da auskennst.
Two Lake Try könnte sogar der See sein, der oben in Flagstaff ist. Dann wäre es tatsächlich Höhe. Aber ja, also mega interessant. Was ich aber zur Radposition sagen wollte, ich bin gespannt, ob das so schnell adaptierbar ist, denn... Klar, Frankfurt war jetzt 3 Monate vorher, aber dann halt nochmal die Position wirklich grundlegend zu verändern. Sie sind jetzt nicht so viele Kilometer im Vorfeld in der Position gefahren, weil Blumi gar nicht auf dem TT trainiert hat. Also das spricht dafür, dass die Position funktionieren könnte. Aber man darf halt immer nicht vergessen, es geht ja nicht nur darum, schnell zu fahren, sondern es geht auch darum, hinten raus noch schnell zu laufen. Und die aerodynamisch beste Position muss nicht unbedingt die sein, die dich am schnellsten ins Ziel bringt, zumindest nicht im Triathlon. Also gerade so dieses extrem langgestreckte finde ich sehr, sehr mutig. Gerade auch, weil die Zweier dafür bekannt sind. Vielleicht haben sie es mittlerweile verändert, aber früher haben sie kein Krafttraining gemacht. Und in der Regel brauchst du schon eine gute Mobilität, um so eine Position fahren zu können. Also das ist jetzt, würde ich jetzt nicht nur positiv bewerten. Klar, sie sitzen sau stark drauf, aber wie laufen sie hinten raus? Aber ich fand's mega spannend. Dann kamen auch sofort wieder so die Kommentare, irgendwie Sam Laidlaw hat in Ibiza gezeigt, was er drauf hat. Jetzt muss Magnus Ditlev mal zeigen, was er drauf hat, wo ich nur so dachte, der Kerl, der zeigt am 26.10., was er drauf hat. Und deswegen ist, muss ich tatsächlich sagen, für mich Magnus Ditlev echt irgendwie noch so der Favorit. Also klar, wenn man sich die Performance anguckt von Blumi, die er in Frankfurt gezeigt hat, und wenn man jetzt sieht, was er investiert, man darf aber auch echt nicht vergessen, Frankfurt war ein absolute Norweger-Wetter. Also das war halt, das wird nicht herrschen, und das war Blumi-Wetter. Das wird in Kona ganz, ganz, ganz anders sein. Und irgendwie glaube ich auch, ich glaube, dass Gustav auch wieder stärker sein wird. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich glaube, das springt jetzt bei dem gerade alles so an, und der ist gerade hoch motiviert. Die Halbdistanz, die er gemacht hat, wo er Zweiter geworden ist hinter Blumi, die war jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich meine, da hat er immerhin Rico geschlagen, und man hat auf Ibiza gesehen, dass der auch gerade fit ist. Man, hast du mit Fred drüber gesprochen, müssen wir nicht mehr drauf eingehen, aber krass, was die Young Guns da gezeigt haben. Alle vorne mit dabei, inklusive Max Sperl auch. Mika natürlich sau wieder stark, Fred sau gut, brauchen wir nicht mehr zu sprechen, kann man den What the Funk hören. Aber ich glaube, dass Gustav tatsächlich, ich glaube, das wird so ein geiles Battle werden zwischen Gustav und Magnus Detlef. Weil Leifer war mir auch zu stark, der war mir ja zu stark auf Ibiza dafür, dass er in 4 Wochen performt. Ich hab Bock, und ich werd's live vor Ort sehen. Aber es ist natürlich klar, wenn du diese
Zahlen... Ich habe aber auch mit Fred drüber gesprochen, du hast wahrscheinlich den ganzen Podcast noch nicht gehört, der war ja auch super lang, what the fuck, weil ich ihn genau das gefragt hatte, wie er das so einschätzt mit Laidlaw, jetzt so vor Kona, weil ja irgendwie Blue und Detlef nicht gestartet sind, er jetzt da so stark ist, und Fred so meinte, er wüsste gar nicht, er hätte glaube ich auch noch mal so ein Hit-Out gemacht vorher. Ich meine, der hat auch noch keine Langdistanz gemacht, kann es jetzt nicht zu 100% sagen, natürlich, was für ihn am besten wäre, aber er meint, es liegt auch so ein bisschen natürlich am Athletentyp, was du bist, und er glaubt, dass es für Sam, der sich über sowas auch noch extrem Selbstbewusstsein holt und so, dass dem Typen das schon richtig gut tun kann, natürlich. Und Fred sagt so, für ihn wäre so da nochmal so ein Hit-Out, denn ist Sam anscheinend echt direkt in den Flieger gestiegen und rübergeflogen nach dem Race. Das heißt, da hast du diese verlorene Zeit, da meint er, ja, ist eine Recovery-Zeit, die du noch gut genutzt hast. Viel trainiert hättest du in der Zeit eh nicht. Und die Reise hast du so oder so auf die Insel. Mhm. Und bleib mal abzuwarten. Aber was du gerade sagst, ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Also kann der da nochmal einen draufsetzen und hat der noch mehr im Tank? Oder ist es jetzt halt schon, ist es schon Peak so, ne? Oder kann der, muss er das jetzt noch irgendwie halten, und kriegt er das gehalten über die Wochen? Und ja, keine Ahnung, was ist mit so einem Blumenfeld, der anscheinend ja auch in krasser Form ist, was jetzt so eine Einheit angeht, könnte man das Gleiche fragen. Und bei mir ist so dieses, ich habe bei Eden, der wird gut sein, ich glaube, es ist wirklich nur so Gefühl gerade, ne, das ist auf keine Daten beruht oder sonst was, ich glaube, der wird sehr gut sein, aber nicht gewinnen. Und für mich ist es so, ich habe bei Detlef das gleiche Gefühl wie bei Laura von Nizza. Ne? Dieses, du hörst nichts mehr, du siehst nichts mehr. Da ist, was wir letzten Podcast besprochen haben, gefühlt 1 Million% Fokus ist auf dieses eine Rennen Kona. Dann habe ich mir die Frage gestellt bei Detlef, was ja auch Hellriegel gesagt hat, großer Typ, Hitze, Wärme, immer schwierig auf Kona, wenn es da wirklich heiß wird. Aber Detlef hat halt auch in Rot, wo Rennen waren mit 30, 32, 33 Grad hinten am Kanal, super heiß. Es ist eine andere Hitze als auf Hawaii, weil die Luftfeuchtigkeit anders ist. Aber der hat auch schon krass starke Rennen in der Hitze gemacht und gezeigt, dass er da auch sehr, sehr gut zurechtkommt. Ja, also ich glaube, wenn er da mit der Luftfeuchtigkeit und sowas zurechtkommt, habe ich irgendwie, es könnte der erste Erfolg auf Hawaii für Magnus Detlef sein.
Und da habe ich auch jetzt gehört, dass, weil ja alle so, geiles Setup und das sieht alles so mega aus mit dem Rad, was Detlef da, alles so clean und so. Und er hat halt gesagt, da kommt in Kona noch einiges, aber das kommt erst in Kona, weil er will nicht, dass irgendjemand das vorher schon sieht.
Ja, das war auch mit dem Suit auch irgendwo.
Und das ist wieder so,
bei Sponsoren.
Dieses Dänische, sorry. Weißt du?
Ja, voll. Es ist auch so, anscheinend ist auch ein Gerücht, hat er in Sponsoring-Verträgen auch so, wenn er mit einer Brand was weiterentwickelt, dass ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Jahre waren, dass es 2 oder 3 Jahre nur er haben darf und kein anderer.
Ja, wobei da ja, sie sind ja beide bei Fusion, er und Daniel Beckegaard, und da hat ja angeblich Daniel Beckegaard schon einen Suit, der nochmal, weiß ich nicht, 6-7 Watt gebracht hat, wo du auch denkst, wow, das am Anzug, das sind aber schon brutale Werte in den Bereichen. Und wenn die dann Magnus natürlich auch hat, also natürlich wird Magnus die auch haben, die wird er als Nummer 1.
Der hat nochmal 6 mehr.
Ja, genau. Nee, aber das ist dann halt auch so, weißt du, das ist das, und das finde ich halt so cool. Du hast dann halt irgendwie so die Norboys, die jetzt immer alles immer so wahnsinnig groß raushauen. Übrigens, diejenigen von euch, die interessiert sind, sportwissenschaftlich gesehen, Norwegian Method, das Buch, ist jetzt auf Amazon schon im Presale, also man kann es schon ordern, kommt Ende Oktober raus. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht schon vor der Reise rauskommt, dann hätte ich super Reiselektüre, aber man kann es auf Amazon schon bestellen. Das Buch, wo halt die, nicht, es geht ja nicht nur um die Triathleten, sondern auch um die Läufer und Co. Also warum ist Norwegen da, wo sie sind? Und da sind sie wirklich, glaube ich, sehr spannendes Buch. Ich habe einen Artikel in der New York Times, war es, glaube ich, gelesen. Haben viele ja gelesen, kam im letzten Jahr raus. Und das Buch ist jetzt rausgekommen auf Amazon. Kann man schon ordern. Erscheint, glaube ich, irgendwie am 21., 22. Oktober. Soll es dann im Briefkasten sein. Aber was ich halt sagen wollte, so die Norboys, da weiß man ja auch immer nicht, keine Ahnung, vielleicht sind sie auch die 180 Kilometer hinterm Auto hergefahren und kann ja alles sein. Und dann siehst du da halt irgendwelche Zeiten auf Strava und denkst, Halleluja, weil Watt blenden sie ja nicht ein. Aber Magnus, da siehst du halt nichts. Also du siehst jetzt, dass die Norboys komplett anders auf dem Rad sitzen. Bei Magnus siehst du nicht, was er macht. Also das finde ich schon sehr, sehr cool. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Und wenn man sich jetzt Blumi anguckt, also so das kleine Hemdchen ist es ja auch nicht, der da in der Hitze nicht Probleme mit der Sonne hat. Also da würde ich einen Ditlev, ehrlich gesagt, was die Körperfläche anbelangt, klar, der ist nochmal deutlich größer, aber er ist halt auch austrainierter und dünner, wobei man auch nicht weiß, wie Blumi auf Hawaii am Start sein wird. Aber ja, spannend. Also es geht jetzt schon, das Getrommel geht schon los quasi auf Social Media und war natürlich so ein Training Day, der irgendwie schon beeindruckend war. Genauso wie jetzt auch die Wattleistung von Pogacars Zone 2 Training. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Wobei auch da, ich meine, das ist doch ganz klar. Ich meine, wenn du siehst, dass die Weltspitze, ich meine, was ist denn Sam Laidlaw auf Hawaii gefahren? Der ist doch auch irgendwie 320 Watt gefahren und dass dann ein Pogacar Werte fährt, die höher sind und gerade auch was Körper, also Watt pro Kilogramm Körpergewicht höher ist. Also das hat mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so krass beeindruckt, denn natürlich muss der das fahren. Also wenn Laidlaw über 4 Stunden 320 Watt fährt, dann fährt Pogacar natürlich im Training 320 bis 340 Watt. Das klingt für uns Sterbliche immer sehr, sehr, sehr krass. Es ist auch sehr, sehr, sehr krass, aber es ist ja nur legitim, wenn du gesehen hast, wie der Typ Weltmeister geworden ist, wie er die Tour und den Giro gewonnen hat. Da ist ganz logisch, dass der Typ im Training mit 145er Puls bis 150er Puls solche Wattwerte realisiert und das auch über mehrere Stunden. Also ist eigentlich ganz klar.
Ist komplett verrückt. Also definitiv. Das ist, ja, wenn du das mit dir selber vergleichst, natürlich so out of this world. Das ist so für, um das auch mal da so in diese Perspektive zu setzen. Das ist ja oftmals, dass dann auch Leute, wir hatten das ja schon mal im Podcast, sagen, ja, aber wenn ihr da mit euren Zeiten rumwerft, was langsam ist und schnell, das ist meine Wettkampf-Pace und so. Wo ich meine, einfach zu sagen, das sieht jetzt von außen so aus, als wenn Pogacar doppelt so gut ist wie wir. Aber in diesen Leistungsbereichen, und wenn du da oben hingehst und da hochgehst, auch ein Laidlaw, so alle diese Top-Athleten kann man da in diesen Topf schmeißen. Wenn du dir das anguckst, es ist viel schwieriger von 300 Watt Zone 2 auf 340 Watt oder 330 Watt Zone 2 zu kommen, als von 250 Watt auf 300 Watt oder von 200 Watt auf 250 Watt. So, das ist, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und eigentlich ist es so, dass diese absoluten Top-Athleten, wo man denkt, so zu Athleten wie jetzt ambitionierte Age-Grouper, wo man sagt, so, ah, die sind ja schon irgendwie fast Profi oder da fehlt nicht mehr viel oder sowas. Aber bis dahin ist es halt ein viel größerer Schritt nochmal, als von einem, ich sag jetzt mal, wenn du komplett einen Average Age Grouper nimmst, wenn der sagen will, ich will jetzt ein richtig guter werden und gib mir 3-4 Jahre Zeit. So, und das finde ich, muss man immer trotzdem nochmal so, also du sagst so jetzt, so, ja klar, muss er die Werte fahren, ja, muss er, logisch, wenn du die Leistung anguckst, aber ich finde, das ist immer so leicht gesagt und das sind so Werte, die dann durch den Raum geworfen werden, aber das ist, das zu realisieren, was das bedeutet, über 5 Stunden im Training 320 bis 340 Watt zu fahren und das ist ein Zone 2 bei Puls 140 bis 145. Boah, das kriege ich nicht so richtig verpackt in meine Birne. Also ich habe dieses Interview, dieses Reel, glaube ich, 7 oder 8 Mal geguckt und musste mich jedes Mal beömmeln, wo er das erzählt hat, was er fährt. Also ja, man weiß, dass er es fahren muss, aber das so zu hören und zu bestätigt zu bekommen und so, finde ich einfach so krass beeindruckend und so stark. Also ja,
das ist next level. Ja, aber er ist ja auch Next Level. Also ich das sagt ja mittlerweile. Logisch. Das sagt ja mittlerweile selbst Eddie Merckx so und dann finde ich halt, ist das ist dann wahrscheinlich wieder auch so die Sicht des Trainers, der dann da halt objektiv wissenschaftlich drauf guckt. Und das ist ja nur logisch, wenn du dir halt anguckst, was im Triathlon gefahren wird, dass dann halt the one and only, was er dieses Jahr ja halt einfach war, nochmal einiges drüber ist. Aber was du natürlich auch gesagt hast, das ist natürlich auch ganz klar, um nachher 1% im Training besser zu werden bei den Jungs, müssen die halt so unfassbar viel Input bringen. Wenn du als Amateurathlet diesen Input bringst, dann verbesserst du dich halt um 100 oder 200%. Aber das ist klar, je besser ich bin, desto mehr muss ich halt für einstellige Prozentzahlen oder 0,1, 0,2% Leistungssteigerung investieren. Das ist dann halt der absolute High-Performance-Bereich und das ist das, was den Unterschied macht. Und so wie du es gesagt hast, das muss man halt auch nochmal ganz, ganz klar sagen, was ja auch viele immer sagen, naja gut, die Top-Amateure, die sind dann ja doch noch, das ist ja fast schon das Gleiche, was die Profis leisten, das sind dann halt einfach nochmal Weltenunterschiede, denn gerade diese gesamte Leistung, also halt auch so dieses auch schon vorne mit zu schwimmen und danach dann in diesem Schwimmen, wo ich 1,10 auf 100 Meter durchgeschwommen bin, dann halt diese Radleistung zu bringen und danach dann halt nochmal den Lauf so abzurufen.
Und also drei Monate später nochmal.
Das kann man sich, glaube ich, also das ist wirklich etwas, was man sich als Normalsterblicher überhaupt gar nicht vorstellen kann, weil das wirklich so, so krass ist. Und natürlich klingt das jetzt unglaublich beeindruckend, wenn man das hört, das, was die Nordboys da gemacht haben. Ich denke mal, dass ein Blumi beim Viererschnitt hat er wahrscheinlich einen Puls von 125 bis 130, so, weil das für den halt einfach absolutes Grundlagentempo ist. Klar war der dann lange auf den Beinen, das finde ich wieder so, ist ein sehr, sehr langer Input und gerade auch noch 180 Kilometer hart Radfahren. Aber das ist halt auch über Jahre hochgezüchtet quasi, ne? Aber ja, also ich freue mich auf Kona, ist nicht mehr lange hin. Wir machen Deckel drauf, dieses Wochenende Ironman Barcelona. Gucke ich auch besonders hin, sowohl bei den
Strati, go Strati!
Strati auch, genau. Ja, ich sag go Jonas, aber der wird da auch nicht ballern können mit Strati. Das sind auch zwei unterschiedliche Kaliber. Wenn Strati normal durchkommt, bei den Mädels Rieke, da drücke ich nochmal ganz besonders die Daumen. Dritte beim Ironman Kalmar, auch schon sehr nervös. Dann auch noch ein paar Amateurathleten von uns am Start, aber wird auch wieder cool sein zu verfolgen. Also auch hier dieses Wochenende wieder ein Ironman.
Hätte man jetzt ist krass.
Ist Wahnsinn. Krass. Unglaublich gut. Nicky Boy, schönes Wochenende.
Dir auch. Und wir quatschen nächste Woche.
Plan für Kona steht. Wir müssen uns noch einen Titel ausdenken fürs Format, aber du hattest ja schon.
Kona Coffee mit Coach Görke.
Genau, ja, super. Kann man sich schon mal, genau. Morgens dann immer 8 Uhr wahrscheinlich. Details folgen. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.